So, hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen zum Junge Naiv Wirtschaftsbriefing vom Montag, den 2. September 2024. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Stelle den Ton noch ein kleines bisschen lauter. Und was soll ich sagen? Mensch, ja, ein Wirtschaftsbriefing nach einem Wahlbeben in Ostdeutschland. Thüringen und Sachsen haben gewählt, schauen wir uns natürlich in Ruhe an. Bevor wir zu den Wirtschaftsmeldungen der Woche kommen, denn das ist selbstverständlich hochrelevant für uns und auch für alle Wirtschaftsthemen. Da gibt es auch sehr viele wirtschaftliche Dimensionen. Warum denn ein solches Wahlergebnis, wie es da jetzt zustande gekommen ist, zustande kommt? Schauen wir uns also en Detail an. Bevor wir das machen, darf ich euch noch mitteilen, dass Jung und Naiv auch aus der Sommerpause, aus der wohlverdienten, kleinen, kurzen Sommerpause zurückgekehrt ist, beziehungsweise zurückkehren wird. Am morgigen Dienstag um 16 Uhr gibt's schon ein Interview mit der Ökonomin Maike Sippel. Thema ist nachhaltiges Wirtschaften. Und am Donnerstag um 15 Uhr könnt ihr euch noch eintragen, ist der Philosoph Julian Niederrümelen zu Gast. Diese zwei Termine schon mal also vormerken. All das funktioniert natürlich nur, da es Menschen gibt, die Jung und Naiv unterstützen. Wenn ihr auch Unterstützer werden wollt, dann seht ihr jetzt eingeblendet, wie das funktioniert. Ansonsten unten in der Videobeschreibung bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Der Dank des ganzen Jung und Naiv-Teams. Das kann ich euch versichern. Der ist euch dann sicher. Damit würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren und gleich mal reinschauen in das, was die Tagesschau denn uns da noch aufbereitet hat für Sachsen und Thüringen. Die Wahlergebnisse sind ja mittlerweile klar, ne? Die brauchen wir nicht mehr großartig zu besprechen, wie die genau aussehen. Ich glaube, wenn man es kurz machen will, große Wahlsieger gibt es zwei, die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht, was ein bisschen schlechter abgeschnitten hat, als man vorher vielleicht in den Umfragen hätte erwarten können, aber trotzdem aus dem Stand locker in beiden Ländern zweistellig wird, an denen man, wenn auf die AfD verzichtet wird in Koalitionen, in Klammern, was wir ja mal hoffen, an denen man dann nicht vorbeikommt. Das heißt, BSW wird jetzt gleich Regierungsverantwortung übernehmen müssen, noch im Gründungsjahr. Ich würde ja vermuten, dass es Sahra Wagenknecht gar nicht recht, denn die ist ja bisher immer aufgetreten mit dagegen sein, dagegen poltern, meckern. Nicht unbedingt mit konstruktiven Vorschlägen und Gestalten. Und da gibt's jetzt nicht das Risiko, dass eine BSW-Beteiligung an einer Regierung, wahrscheinlich dann noch mit der CDU zusammen, was ja große Kompromisse erfordert, dass man plötzlich für die Bundestagswahl 25, die selbstverständlich für BSW die allerwichtigste wird, Nachrichten hat über und Meldungen hat über eine womöglich schlechte Regierungsperformance aus Sachsen und oder Thüringen. Verlierer, ja, die Linke hat mal wieder verloren, vor allem in Thüringen eine historische Klatsche, allen voran, entlang aller Dimensionen krass verloren. SPD, Grüne und FDP, also die Ampelparteien, zählen ebenso zu den Verlierern. Auch die SPD hatten ein historisch schlechtes Ergebnis. So lässt sich das mal einordnen. Die CDU, mehr oder weniger stabil, hat auch davon profitiert, dass Leute strategisch die CDU gewählt haben, damit die AfD vielleicht nicht die größte Partei wird. In Thüringen sind sie allerdings die größten geworden und haben auch das ist ja mittlerweile schon weit bekannt, eben ein Drittel der Sitze dann bald im Thüringer Landtag und damit die sogenannte Sperrminorität, können also alle Gesetze, die eine Zweidrittelmehrheit brauchen, blockieren. In Sachsen ist das knapp noch gescheitert, aber in Thüringen eben nicht. Und das gibt denen mehr Macht, als die jemals zuvor hatten. Und bevor wir jetzt auf die verschiedenen Details kommen, sollte man auch noch mal festhalten, ganz unabhängig von Wirtschaft, dass dieser Tag, der gestrige, der 1. September, auf jeden Fall in die Annalen eingehen wird, in die Geschichtsbücher. zukünftige Schüler werden das sicherlich in ihren Geschichtsbüchern lesen, dass dieser Tag der war, an dem das erste Mal in der Bundesrepublik eine vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei die stärkste Kraft geworden ist. Ja. Schauen wir aber ein bisschen auf die verschiedenen Dimensionen und um zu erklären versuchen, wie das denn zustande gekommen ist. Wir fangen mal an mit der bundespolitischen Ebene. Jetzt sind wir noch in Sachsen, können wir parallel uns auch immer für Thüringen aufrufen. Aber die Erkenntnisse oder Befunde sind fast immer für beides gültig, manchmal mit ein bisschen unterschiedlicher Ausprägung. Die Landtagswahl war geprägt davon, dass die Leute mit der Ampel sehr unzufrieden waren. 81% der befragten Wähler waren mit der Bundesregierung unzufrieden, viel mehr übrigens als mit der Landesregierung. Das gilt für Thüringen genauso, auch hier extrem hohe Zustimmungswerte oder Werte dahingehend, dass die Leute mit der Ampel extrem unzufrieden sind und passenderweise dazu dann die Landtagswahl genutzt haben, um der Ampel einen Denkzettel zu verpassen. Da sagen 56%, ja, das haben sie so gemacht. Und in überwiegender Mehrheit, wer hätte es gedacht, natürlich AfD und BSW-Wähler. Das können wir uns parallel für Thüringen einmal aufrufen. Auch hier sehen wir Zufriedenheit mit der Bundesregierung 15%, Unzufriedenheit 82%, also das ähnelt sich. Und insbesondere AfD und BSW-Wähler waren eben unzufrieden mit der Bundesregierung. Klar, ne, die leben von Opposition, die sind Opposition. Das sollte erstmal nicht verwundern. Aber das lässt natürlich auch darauf schließen, dass hier Protest eines der dominierenden Motive war. Die Bundesregierung, andersrum gefragt, ist besser als ihr Ruf. Dann sagen natürlich Grünen und SPD-Wähler, ja, das ist so. Ist quasi einmal andersrum gefragt. Ja, wer hätte das gedacht? Ne? Das sieht man nachher auch nochmal bei anderen Umfragen. Fangen wir mal gleich direkt mit dem Thema Ostdeutschland. Auch das fand ich sehr spannend. Auch die Befunde für fast für beide Länder gleich. Ostdeutsche sind an vielen Stellen noch immer Bürger zweiter Klasse, sagen 74% der befragten Wähler ja, davon überwiegend oder überdurchschnittlich viele AfD- und BSW-Wähler, aber auch noch 70% der CDU-Wähler. Gilt für Thüringen genauso. Und knüpft gleich an diese Frage an. Politik und Wirtschaft sind immer noch zu stark von Westdeutschen bestimmt. 74% der Befragten ja, auch hier BSW und AfD-Wähler mit überdurchschnittlichen Werten, aber auch CDU-Wähler, ne, 78% ja, selbst die Grünen-Wähler. Also man kann ganz generell also sagen, dieses Thema, ne, Repräsentation Ostdeutschland, in Politik, in Führungsgremien, in Unternehmen, in Sachen Erbschaften, in Sachen Rente, Löhne, all das noch immer hinten an und vielfach stimmt das faktisch auch und das merken die Leute auch. Ja, also da hat man fast parteiübergreifend, ergeben sich aus diesen Umfragen große Themen. Das stimmt auch genauso 1:1 für Sachsen. Für Thüringen, sorry. Welche Themen waren wahlentscheidend? Ja, der Klassiker. Auch das für beide Länder fast gleich. Zuwanderung, Kriminalität, innere Sicherheit sind nach oben gerückt und waren wahldominierende Themen. Daneben kann man einen Block machen aus sozialer Sicherheit und wirtschaftlicher Entwicklung. Für Thüringen ist das nur minimal anders. Hier ist Kriminalität auf 1, gleichrangig mit sozialer Sicherheit, dann Zuwanderung und wirtschaftliche Entwicklung auf 5. Aber wenn man mal das nimmt, Flucht, Asyl, innere Sicherheit auf der einen Seite, Sozialstaat, soziale Sicherheit, Löhne, Rente, all das und wie läuft die Wirtschaft, das waren die zwei dominierenden Themenblöcke, die ja miteinander besprochen werden. Was bitter ist, Klimaschutz ist das absolute Verliererthema gewesen. Nur 4% der befragten Wähler sagen, dass das die größte Rolle gespielt hat für Thüringen. In Sachsen waren es immerhin 7%. Aber eben immer weniger. Sieht man auch, wenn man nachher den Vergleich sieht, welche Themen an Relevanz gewonnen haben. Da ist Klimaschutz leider das Verliererthema. Bei der CDU spielte die wirtschaftliche Entwicklung die größte Rolle bei CDU-Wählern. Bei der AfD eben, ja, wie man es hätte sich schon erwarten können, Zuwanderung, Kriminalität, innere Sicherheit. Allein bei den Grünen überragt das Thema Klimaschutz, auch das stereotypisch vielleicht. Bei der SPD soziale Sicherheit, und das merken wir uns mal, dass für SPD-Wähler das super wichtig ist, neben wirtschaftlicher Entwicklung, was auch überdurchschnittlich wichtig war für SPD-Wähler. Bei BSW im Übrigen auch, soziale Sicherheit auf 1, danach Ukraine, Russland, Kriminalität und Zuwanderung, ganz interessant, das so zu sehen. Und ja, die Überzeugungsrate ist auch beim Thema Protest immer noch wichtig. Wahlentscheidung entfolgte aus Enttäuschung über Überzeugung. Und hier sieht man bei AfD und BSW, dass mittlerweile 50% angeben, auch bei der AfD aus Überzeugung, die zu wählen. Ich finde, die Frage ist man nicht ganz glücklich, das kann man nicht ganz trennscharf sehen, aber für den Trend reicht es allemal. Die Hälfte oder die andere Hälfte wiederum sagt sowohl bei BSW und AfD, dass die Wahlentscheidung daraus erfolgt, dass man über die anderen Parteien enttäuscht ist, eben über vor allem dann die Bundesregierung. Das passt zu der anderen Umfrage. Das heißt, wir haben definitiv Protest und Frust über die bestehenden Entscheidungen als Wahlmotiv. Wirtschaftliche Situation. Das ist interessant. Im Vergleich zu 2019 geben viel, viel mehr Wähler an, dass die wirtschaftliche Lage schlecht sei und viel weniger, dass die wirtschaftliche Lage gut sei. Das ist hier sehr schnell erkennbar, hier auch entlang der Graphen. Von denen, die sagen, die wirtschaftliche Lage ist schlecht, sind 88% AfD-Wähler und 72% BSW-Wähler. Sehr auffällig. Von denen, die sagen, die wirtschaftliche Lage sei gut, obwohl wir haben auch nachher nochmal Konjunkturdaten mit dabei. Wir haben die ja fast jede Woche hier drin. Rein faktisch ist die wirtschaftliche Lage nicht gut, ne? Aber für SPD- und Grünen-Wähler, sogar für CDU-Wähler, eben schon überwiegend, ja. Also die Mehrheit der Grünen-Wähler und der SPD-Wähler sagt, nee, die wirtschaftliche Lage ist gut. Ist schon sehr bemerkenswert. Spannend ist auch nochmal Thema persönliche wirtschaftliche Situation. Hier sagen in Sachsen 19%, deren wirtschaftliche Situation sei schlecht. In Thüringen sagen das, wo haben wir es? In Thüringen sagen das auch 19%, hier ist der Zuwachs 4 Prozentpunkte und in Sachsen 3. Auch hier hat man also eine Bewegung, ja, es gibt jetzt im Vergleich zu 2019 mehr Leute, die sagen, nee, meine persönliche wirtschaftliche Situation ist schlecht. Von denjenigen, die sagen, die ist schlecht, sind die meisten BSW- und AfD-Wähler. Von denen, die sagen, die ist gut, sind die meisten Grünen und SPD-Wähler. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum die allgemein wirtschaftliche Lage von SPD- und Grünen-Wähler eher als positiv eingestimmt wird, weil eben in häufigeren Fällen deren persönliche Lage auch besser ist. Dann das hier noch ganz interessant. Wurde in Thüringen gefragt, ob denn in meiner Gegend sich die Lebensumstände in den letzten Jahren verbessert oder verschlechtert haben. Turns out, nur 20% sagen, die haben sich verbessert. 40% wiederum sagen, die haben sich verschlechtert. Auch da überwiegend AfD- und BSW-Wähler. Und die Bereiche sind aber ganz interessant, nämlich hier der Kern der Infrastruktur. In diesem Bereich hat sich in meiner Gegend die Situation in den letzten Jahren verschlechtert. Da geben eben die Leute ärztliche Versorgung und Schulen und Kitas allen voran an. Je größer die Einwohnerzahl, desto eher das Klagen über Ärzte, was jetzt auf den ersten Blick nicht ganz nachvollziehbar ist, bei Schulen und Kitas ein bisschen weniger. Dann gehen wir mal weiter und schauen uns an, wie denn die Leute wer denn die AfD gewählt hat und warum. Ganz interessant nämlich. Und zwar sehen wir hier, dass die Kompetenzzuschreibung der AfD sich verändert hat in der letzten Zeit. Ich hole es auch direkt nochmal für Sachsen rein. Und zwar hier, wir fangen mit Thüringen an. Klar, die größte Kompetenzzuschreibung hat die AfD bei Kriminalität, Asyl- und Flüchtlingspolitik. Das ist, darf soweit nicht verwundern, dass die Leute das so sehen, gemessen an dem Wahlergebnis. Aber interessant fand ich, dass beim Thema Arbeitsplätze und Wirtschaft die AfD am meisten an Kompetenz im Vergleich zu 2019 gewonnen hat. Da sitzt sie nämlich mittlerweile bei 18, hat jeweils 11 Prozentpunkte zugelegt. Ähnliches kann man auch in Sachsen sehen. Hier sieht man bei Arbeitsplätzen plus 10 Prozent, bei Wirtschaft plus 9, also auch hier die größten Zuwächse. Ist immer noch nicht, dass die Leute dort quasi die Kernkompetenz der AfD sehen, aber es ist krass, dass dort die Zuschreibungen wachsen, während gleichzeitig wir bei der CDU genau das Gegenteil nämlich sehen. Da nimmt die Wirtschaftskompetenz entsprechend ab in Sachen Zuschreibung. Die CDU ist die Partei, die am stärksten die Wirtschaft voranbringt. Dem stimmen hier nur noch 40% zu. 1999 waren es noch 68%. Ja. Wir sehen auch, dass bei der Kompetenzzuschreibung Wirtschaft zwar noch immer auf 1 ist, aber ein Minus von 16 Prozentpunkten. Also hat sich deutlich, deutlich was verändert, insbesondere im Vergleich zu jetzt Bildung oder Asyl- und Flüchtlingspolitik. Auch interessant ist das hier, in welchen Altersgruppen die AfD besonders zieht. Und da sieht man, dass sie insbesondere bei Jüngeren, 18- bis 24-Jährigen, am meisten zugelegt hat im Vergleich zu 2019, plus 11 Prozentpunkte. Und absolut bei den 70-Jährigen und älter am schlechtesten ankommt. Das haben wir auch in Thüringen genauso gesehen. Also bei den 18- bis 24-Jährigen der größte Zuwachs, plus 15. Und bei 70 Jahre und älter eben die absolut geringste Zustimmung und auch den geringsten Zuwachs mit in Anführungszeichen nur 6 Prozentpunkten. Ja. Generell ist die AfD, sehen wir hier bei den 18- bis 24-Jährigen, die stärkste Kraft geworden. Das gilt, das haben sie jetzt hier in der Grafik nicht drin, für Sachsen. Dürfte aber für beide Länder gelten. Außerdem wird die AfD, auch das ist bekannt, überdurchschnittlich häufig von Männern gewählt. Dazu überdurchschnittlich häufig von Leuten, die in kleineren Gemeinden im ländlichen Raum wohnen, die eine einfache Bildung haben und einen schmalen Geldbeutel. Wir gucken nochmal auf die SPD. Da gibt es nämlich auch eine sehr bittere Entwicklung. Und zwar die zugeschriebene Kernkompetenz der SPD ist soziale Gerechtigkeit und Arbeitsplätze. Da hat die SPD verloren, beim Thema Kriminalitätsbekämpfung ein bisschen gewonnen. Mhm. Aber wenn man das hier sieht, ne, die SPD sorgt am ehesten für soziale Gerechtigkeit. 1999 stimmt ein Drittel zu, mittlerweile nur noch 13%. Das ist schon, vor allem wenn man bedenkt, dass das Kernkompetenzthema Nummer 1 ist, ein dramatischer Downfall. Für die SPD in Thüringen spielten wirtschaftliche Entwicklung und soziale Sicherheit eine sehr wichtige Rolle bei der Wahlentscheidung. Anders als die AfD, die von Jungen gewählt wird, wird BSW übermäßig häufig von Älteren gewählt. Wo haben wir es? Und zwar hier, Stimmanteile nach Altersgruppen. 16 im Schnitt jetzt für Thüringen, 70 und älter 19, 60 bis 69 19. Da hat die BSW also eine Gemeinsamkeit mit der Union. Kommt bei Älteren besser an als bei Jüngeren. Bei BSW interessiert uns natürlich vor allem auch nachher die Wählerwanderung. Das war sehr spannend zu sehen. Hier schauen wir nochmal auf Ältere und Selbstständige. Stimmanteile nach Tätigkeit. Die Linke hat in Thüringen bei Arbeitern massivst verloren. Schauen wir uns auch gleich nochmal für Sachsen an. Hier sehen wir es nach Tätigkeit, auch hier minus 7. Die Linke wird nicht mehr von Arbeitern gewählt. Die AfD wiederum landet bei Arbeitern besonders stark mit 45 Prozentpunkten in Sachsen und 49 Prozent. Fast jeder zweite Arbeiter hat die AfD gewählt, was krass ist. Bei Rentnern hingegen schneidet die AfD schlecht ab, die CDU dafür da umso besser. Auch die SPD, da ist der Befund ähnlich wie bei der Linken, verliert an Kernkompetenz bei den Arbeitern. Interessant ist noch, dass BSW überdurchschnittlich häufig von Rentnern gewählt wurde. Ja. Ah ja, wenn wir noch die FDP, die habe ich hier noch drin sehen. Ich glaube, zur FDP kann man hier einiges rauslassen. Die haben extrem bei Selbstständigen verloren. Die haben auch vorher nur Selbstständige erreicht. Die haben es ja, die sind jetzt im Promillebereich angekommen, die FDP bei den Wahlergebnissen. Und haben sogar in Sachsen weniger Stimmen bekommen, muss man sich mal vorstellen. Weniger Stimmen als die Tierschutzpartei. Ja. Dass Christian Lindner da heute sauer gepoltert hat, ja, wen wundert das? Wen wundert das? Schauen wir nochmal weiter. Hier Stimmanteile nach Geschlecht. Eben schon erwähnt, AfD eine Männerpartei. BSW überraschenderweise sogar eher eine Frauenpartei. Wird häufiger von Frauen als von Männern gewählt. Und das ist, halte ich auch noch für eine sehr wichtige Grafik. Stimmanteile bei Wählenden, die angeben, dass ihre persönliche wirtschaftliche Situation schlecht ist. Leute mit schmalem Geldbeutel wählen zu 51% die AfD. Muss man sich mal vorstellen. 51% AfD. SPD und Linke 14% gemeinsam. Ja. Können wir uns auch nochmal für Sachsen anschauen. Hier Stimmanteile bei Wählenden mit schlechter wirtschaftlicher Situation, 49% AfD. Und da kommen SPD und Linke auf nicht mal, selbst zusammengelegt, auf nicht mal 10%. Ja, das ist schon ein Armutszeugnis. Und zeigt auch, wo das Problem liegt. Ja, neben der Erklärungen, dass es natürlich rechtsextreme Haltungen offensichtlich in Thüringen und Sachsen weiter verbreitet sind, dass es einen Rechtsruck in der gesellschaftlichen Stimmung gibt, hat es eben aber auch eine wirtschaftliche Dimension, hat es eben auch mit dem Geldbeutel zu tun und damit zu tun, ja, wie soll ich es beschreiben, aus so einer, also, wenn ich jetzt mal so über alle diese Charts, die wir da so sehen, so drüber schaue, gibt es so ein bisschen den Befund, Ostdeutschland ist noch immer abgehängt, die Infrastruktur, die ist marode, die wirtschaftliche Situation für viele Leute schlechter geworden, die Wirtschaft kriselt, Pandemie und Inflation haben eben den Geldbeutel geschmälert. Dazu kommen Zuwanderung, gesellschaftspolitischer, kultureller Fortschritt, der die Leute dann, Klimaschutz, der die Leute verunsichert. Und das ist dann so ein bisschen so ein Hilferuf. Hilferuf allerdings, ne, natürlich nur für diejenigen, die nicht rechtsextrem sind oder anderweitig gelagert. Denn die kriegt man ja unabhängig vom Geldbeutel ohnehin nicht überzeugt. Ja, aber das ist so ein bisschen das, was diese ganzen Charts ausdrücken und uns ins Gesicht schreien wollen. Liebe Ampelregierung, kann man da nur sagen, insbesondere weil ja viele die Bundespolitik adressiert haben. Wo bleibt eure Antwort darauf? Ja, also ich habe bei mir im Newsletter eine Analyse geschrieben und da war da meine Schlussfolgerung, die Ampel sollte schleunigst gucken, dass sie die Wirtschaft wieder ans Laufen kriegt und denen, die kleine Geldbeutel haben, größere Geldbeutel verschafft. Denn das ist wohl die einzige Möglichkeit, die davon zu überzeugen, die Protestwähler ihre Stimme nicht der AfD zu geben und Protestwähler zurückzugewinnen. Überzeugte Rechte kriegt man so natürlich nicht. Oh, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Bildung, schauen wir uns aber auch nochmal an, ist natürlich auch relevant. Einfache Bildung, da punktete die AfD übermäßig stark. SPD und Grüne übermäßig schwach, gilt für Thüringen wie auch für Sachsen. Oh, haben es jetzt hier nicht mit drin, ist jedenfalls genauso gewesen. Einen interessanten Befund fand ich noch, dass mehr Leute angegeben haben, also Wähler, nicht nur AfD-Wähler, dass sie der Aussage zustimmen, dass die AfD dazu in der Lage wäre, Flucht, Zuwanderung und Fluchtbewegungen zu begrenzen. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass Sachsen und Thüringen zu den Bundesländern zählen, die die geringste Quote an Ausländern dort wohnen haben. Ja, es sind 8% bei beiden. Nur mal zum Vergleich, NRW und Bayern sind 16%. Baden-Württemberg ist 18,5%. Hamburg, Bremen, Berlin über 20%. Die Leute wählen also was bei denen, wo, also, wie soll man das jetzt ausdrücken? Die wählen die AfD, damit die Schotten dicht macht. Dabei sind die dort ohnehin unter sich. Die altern, die Jungen gehen weg und insbesondere die dann nicht haben wollen, ausländische Fachkräfte beispielsweise, würden dort als Ärzte und sonst was arbeiten und der alternden Bevölkerung in kleinen Gemeinden in Sachsen oder sonst wo helfen, die öffentliche Daseinsvorsorge, das Leben, die Wirtschaft da aufrechtzuerhalten. Also das ist wirklich was, wo man sagen kann, da schneiden die sich absolut mit auch ins eigene Fleisch. Wählerwanderungen können wir auch noch, ist aber auch schnell gemacht, können wir auch auf der Tonspur machen. BSW hätte man ja gedacht, die speisen sich vor allem von der AfD, die haben ja mal auch, wurde denen nachgesagt, die AfD halbieren zu können, stimmt nicht, ja, also BSW hat insbesondere der linken Wähler abgezogen, dann Nichtwähler und CDU, am wenigsten von SPD und Grünen, hingegen AfD-Wähler nur sehr wenige. 23.000 waren es in Sachsen, 11.000 in Thüringen. Jetzt muss man noch dazu sagen, oder wenn man das mal ausrechnet, heißt das, wenn die ganzen BSW-Wähler, die vorher AfD gewählt haben, jetzt bei der AfD geblieben wären, hätte die AfD einen Prozentpunkt mehr. Ja, also weit weg von AfD halbiert. Worüber wir aus diesem Umfragen jetzt nichts lernen ist, wie viele Leute, die vorher Nichtwähler waren, hätten denn die AfD gewählt, wenn es BSW nicht gegeben hätte, erstens. Und zweitens wissen wir nicht, wie viele Leute, die vorher eine andere Partei gewählt haben und jetzt BSW gewählt haben, hätten nicht BSW gewählt, sondern die AfD. Wir haben also noch ein bisschen blinde Flecken dabei und können das nicht perfekt messen, aber die Wählerwanderung von AfD zu BSW hätten die BSWler selber und andere sicherlich höher eingeschätzt. Das heißt, da ist man unter oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja. Trotzdem haben die denen natürlich ein bisschen etwas abgenommen. Das ist ja zweifelsohne. Die Linke hat massiv verloren und ich glaube, damit haben wir erstmal die Dimension der Wahl und dessen, was uns Infratest DIMAP so hergibt, besprochen. Interessant fand ich jetzt noch diese Meldung von heute, dass Wirtschaftsexperten vor langfristigen Folgen der Wahlergebnisse warnen. Zum Beispiel haben wir hier den stellvertretenden Leiter der IFO-Niederlassung Dresden, Joachim Ragnitz, der sagt, problematisch ist vor allem der Image-Schaden. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die ich gerade aufgemacht habe. Auswärtige Fachkräfte, egal ob aus dem Ausland oder aus Westdeutschland, dürfen sich künftig sehr gut überlegen, ob sie sich in den beiden Freistaaten ansiedeln wollen. Und was wiederum wird dann auch Unternehmen, die auf ausländische Fachkräfte angewiesen sind, womöglicherweise dazu bringen, ihre Standortwahl zu überdenken? Der Chefvolkswirt der DZ-Bank, Michael Holstein, wiederum sagt, der AfD-Wahlsieg in Thüringen sei ein verheerendes Signal, vor allem auch international. Zwar dürften sich die Ergebnisse nach seiner Einschätzung auf kurze Sicht nicht auf die Finanzmärkte auswirken, aber Investoren werden einen Bogen um Länder mit populistischen und tendenziell wirtschaftsfeindlichen Regierungen machen, warnte er. Gerade in Thüringen zeichne sich bereits ein starker Bevölkerungsrückgang ab. Es droht ein weiterer Rückgang der Wirtschaftskraft und des Wachstumspotenzials. Das hatten wir ja auch letzte Woche mit Jens genau hier. Dass die Wirtschaften dort ohnehin schon geschrumpft wären, hätte es keine Zuwanderung gegeben, die ja immer noch auf sehr niedrigem Niveau ist, wenn wir uns ansehen, dass eben die Quote von Deutschen zu Nichtdeutschen dort in Sachsen und Thüringen im Verhältnis sehr niedrig ist. Ich glaube, nur in Mecklenburg-Vorpommern ist sie noch niedriger, noch deutlich niedriger, mit einer 7 vor dem Komma. Ja. Ja. Marcel Fratscher, kennen wir ja auch alle, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der hat sich auch geäußert. Er halte es sehr wahrscheinlich, dass die Wahlergebnisse zu einer Abwanderung von Unternehmen und auch Fachkräften führen werden. Vor allem junge, gut qualifizierte und hochmotivierte Bürgerinnen und Bürger werden die beiden Bundesländer verlassen und dorthin gehen, wo sie mehr Offenheit und Wertschätzung erfahren. Besorgt äußerte sich außerdem auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft. Für die Wirtschaft kann das nichts Gutes verheißen, denn es braucht politische Berechenbarkeit, institutionelle Stabilität und verlässliche Rahmenbedingungen, so der Direktor Michael Hüter. Eins ist klar, sagt er dann allerdings etwas schräg, mehr Sozialpolitik hält Menschen nicht von der Wahl populistischer Parteien ab, wo auch immer er diese Schlussfolgerung herzieht. Da Abstiegsängste und Entwertungserfahrungen einen großen Einfluss haben, braucht es viel mehr den vorsorgenden Investitionsstaat statt den nachsorgenden Sozialstaat. Ja, kann man auch andersrum sehen, ne? Ein starker Sozialstaat gibt den Leuten Sicherheit, damit sie bessere Lohnverhandlungen führen, beispielsweise sich mehr leisten können und die Wirtschaft dann besser läuft. Ein größerer Sozialstaat hält den Konsum weiter am Laufen, wenn nicht gekürzt wird, wo man noch Schwarzes unter Fingernägeln vermutet, so wie es im Moment in der Debatte ist, und die Wirtschaft dann nicht so abschmiert. Also ja, da kann man beides sehen. Insgesamt will ich nochmal sagen, wir hatten 1,1 Millionen AfD-Wähler absolut, ne? Also Thüringen und Sachsen sind ja verhältnismäßig kleine kleine Bundesländer. Das ist viel und das ist erschreckend, aber es ist eben auch nur, in Anführungszeichen, erstmal 1,1 Millionen. Ganz interessant, könnte jetzt sein, wenn man an die Regierungsbildungen denkt, dass ja da BSW und CDU zusammenkommen müssen. Sabine Zimmermann, die Spitzenkandidatin von BSW in Sachsen, hat gleich mal angedeutet, dass eine Reform der Schuldenbremse zur Bedingung gemacht werden soll. Michael Kretschmer, bisheriger Ministerpräsident von der CDU, hat auch schon mehrmals über die Schuldenbremse gemeckert. Hatten wir auch hier schon im Wirtschaftsbriefing drin. Das könnte natürlich so ein Möglichkeitsfenster sein, um da mal entsprechend an der Schuldenbremse zu rütteln oder mindestens einen Umweg zu finden. Zum Beispiel ein großes Sondervermögen, Infrastruktur, wie Kretschmer selbst ist mal angebracht hat. Das wäre wieder unwahrscheinlicher gewesen, wenn die AfD die Sperrminorität in Sachsen gehabt hätte. Die hat sie aber nur in Thüringen, nicht in Sachsen, und deswegen würde das dort nicht im Weg stehen. So viel zur Wahl in Thüringen und in Sachsen. Widmen wir uns den Wirtschaftsmeldungen der letzten Woche und fangen mit dem Thema Inflation an. Inflation in Eurozone auf 3-Jahres-Tief gefallen. Inflation hat fertig, ich over. Gute Nachricht, sinkende Energiepreise haben die Inflationsrate in der Eurozone im August auf den niedrigsten Stand seit gut 3 Jahren gedrückt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um durchschnittlich 2,2%, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Ja, hier sieht man es auch nochmal in der Grafik. 2,2, damit sind wir jetzt sehr, sehr, sehr nah dran an der Zielinflationsrate von 2%. Wir sehen immer noch, dass, klar, Energiepreise, das ist jetzt das, was das Preisniveau runterbringt. Die sind schon stark gefallen, ist ja auch klar. Die haben allerdings zu höheren Löhnen geführt und die Lohnkosten treiben im Moment noch die Preise für Dienstleistungen. Das ergibt sich aus dem Index, aber auch das wird endlich sein und die Lohnabschlüsse gehen auch schon längst zurück. Wir werden also aus einem Schock der Pandemie einen Schock der Energiepreise gehabt haben, der wiederum höhere Löhne nach sich gezogen hat und gemeinsam mit den Energiepreisen die Dienstleistungen verteuert hat. Aber wir sehen bisher keine neue Spirale, keine sich weiter drehende Spirale, keine Dynamik. Und von daher, das wird sich jetzt alles angepasst haben. Wir haben höhere Preise, aber auch höheres Existenzminimum im Bürgergeld, höhere Freibeträge bei der Einkommenssteuer, all das. Das heißt, auf nominal höherem Niveau geht es jetzt weiter, auch wenn die Löhne noch nicht ganz wieder aufgeholt haben. Gucken wir einmal für Deutschland. Da ist die Inflationsrate im August sogar bei 1,9% gewesen, also knapp unter dem Inflationsziel. Zum Vormonat sogar 0,1% gefallen. Das ist immer besonders schön und wichtig. Hier mit dieser vorläufigen Meldung kann man allerdings immer noch nicht so viel anfangen. Müssen wir nochmal gucken in 1-2 Wochen, wenn dann die besseren Zahlen kommen. Aber im Vergleich zum August sieht man hier, Nahrungsmittel 5,1% günstiger als im Vorjahresmonat, also im August 24. Ne? Hier ist es dann deutlich günstiger geworden. Für alle, die immer sagen, ja, die Preise würden ja nicht fallen, doch, hier sind sie gefallen. Ne? Und Nahrungsmittel sind nur noch 1,5% teurer. Ist also weniger als der Durchschnitt. Vor allem Dienstleistungen sind mit 3,9% teurer als im Vorjahr. Und das bestätigt halt ja das, was jetzt logisch ist. Ne? Also erst Energie teurer, dann Löhne teurer, dann Dienstleistungen teurer. Die ersten zwei kommen jetzt langsam wieder zurück, bald auch die Dienstleistungen und dann hat sich alles wieder stabilisiert. Inflation ist vorbei. Das führt auch dazu, nächste erfreuliche Meldung, dass die Reallöhne mal wieder gestiegen sind im zweiten Quartal um 3,1%. Nominal haben die Löhne um 5,4% zugelegt. Abzüglich der Inflationsrate kommt man dann bei 3,1% aus. Sieht dann hier so aus, wenn man es in einer Grafik darstellt, dem die Reallöhne vom vierten Quartal 21 fast immer geschrumpft waren bis hin ins erste Quartal 23 und danach fast nichts passiert ist, haben wir jetzt schon mehrere Monate Reallohnzuwächse. Schaut man allerdings auf den Index insgesamt, merkt man, die liegen noch immer unter dem Vorkrisenniveau 2020 oder 2021, je nachdem, welche Krise man meint, auf welche man sich bezieht, bedeutet, da braucht es noch ein bisschen was. Erfreulich ist allerdings das hier, Geringverdienende mit überdurchschnittlichen Nominallohngewinnungen. Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte das fünfte mit den geringsten Verdiensten mit einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 7,6% zum Vorjahreszeitraum. Die stärksten Verdienststeigerungen im zweiten Quartal 24. Die Verdienste der Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 5,7%. Für das oberste Fünftel mit den höchsten Verdiensten betrug der Nominallohnanstieg ebenfalls 5,7%. Aber immer wenn es bei denen, die am wenigsten verdienen, am meisten hochgeht, ist das eine sehr gute Nachricht. Wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen bei den Reallöhnen. Das sorgt auch dafür, dass der Konsum noch immer schlecht ist. Ja, ist, glaube ich, auch viel, was von vielen unterschätzt wird. Also, wenn man jetzt den Wirtschaftsminister reden hört oder andere oder den Bundeskanzler, sagen die immer, ja, die Reallöhne steigen ja jetzt wieder und dann zieht auch bald der Konsum wieder an. Aber nur weil die Reallöhne jetzt wieder steigen, heißt es ja nicht, dass die Leute plötzlich wieder so viel mehr Kaufkraft haben, dass sie zu alten Konsummustern zurückkehren. Denn solange sie immer noch ärmer sind als 2020, 2021, je nach Vergleichszeitraum, halten sie ihren Konsum ja noch immer zurück. Ja, bleiben sie bei dem, was sie da beschnitten haben und worauf sie verzichten. Da braucht es also wieder deutlichen Impuls und auch man muss über das Vorkrisenniveau kommen, damit der Konsum auch wieder über dieses Niveau von damals springen kann. Das brauchen wir, um endlich nicht mehr wirtschaftlich auf dem Niveau von 2020 rumzukrebsen oder 2019, sondern auch darüber hinaus zu kommen. Noch eine Preisstatistik, die wiederum ganz cool ist. Importpreise lagen nur 0,9% im Juli über dem Juli 23. Das ist vor allem für Energiepreise, die wir oder Energieprodukte, die wir importieren, relevant und sind zum Vormonat um 0,4% gestiegen. Bedeutet, man kann jetzt bald dann auch wieder endlich mit Zinssenkungen rechnen. Es gibt eigentlich jetzt keinen Grund mehr für die EZB, den Zins oben zu lassen. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, sind wir unter die 2%. Die ganzen Vorläuferindikatoren, hier zum Beispiel die Importpreise, da sieht alles gut aus. Selbst der Eurozonendurchschnitt ist bei 2,2% angelangt. Und von daher, das ist alles gut. Wichtig noch, die EZB macht immer selbst den Fehler, nur auf den Durchschnittswert in der Eurozone zu gucken. Der Durchschnitt ist aber das Leichentuch der Statistik, wie wir wissen. Wichtiger wäre, auf die Verteilung auch zu achten und darauf, dass jedes Land wieder bei der 2% Inflationsrate ankommt. Es gibt Länder wie Niederlande oder Belgien, die liegen da weit drunter, die haben quasi Deflation. Die müsste man eigentlich wieder hoch auf Richtung 2% bringen. Denn immer wenn es so große Unterschiede gibt, ein paar Länder noch weit über 2%, ein paar andere darunter, passt sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit an und das kann schlimme Konsequenzen haben, wie zum Beispiel für Deutschland, da war es über Jahre lang und politisch gewollt, dass Deutschland eben interne Abwertung betrieben hat und damit zum Exportweltmeister geworden ist. Dann eine Meldung über die Kaufkraft. Ihr kennt es sicherlich, die Gesellschaft für Konsumklimaforschung, GfK, kam wieder mit einer neuen Erhebung und über die hatten wir vor einem Monat schon mal gesprochen, weil damals die Ampelregierung doch das Konsumklima sich erhellen sah und plötzlich davon ausging, dass die Wirtschaft wieder anspringt. Ja, ist nicht ganz so gut gealtert, denn der GfK-Konsumklimaindex ist zuletzt wieder abgeschmiert. Offenbar war die Euphorie, die Europa-Fußballmeisterschaft in Deutschland ausgelöst hat, nur ein kurzes Aufflackern, ist nach Ende des Turniers verflogen, so der Konsumexperte Rolf Bürkel. Hinzu kommen negative Meldungen rund um die Arbeitsplatzsicherheit, die Verbraucher wieder pessimistischer stimmen und eine schnelle Erholung der Konsumstimmung unwahrscheinlich werden lassen. Das Barometer sank im September auf minus 22 Punkte von revidiert minus 18,6 im Vormonat. Wie die GfK und das Nürnberger Institut für Marktentscheidungen mitteilten. Wer sich jetzt erinnert, was vor rund einem Monat auf der Bundespressekonferenz los war zu diesem Thema, der wird sich erinnern, dass da das Konsumklima doch plötzlich obwohl es der einzige Indikator war, ne, neben verarbeitendem Gewerbe, das eingebrochen ist, Exporte eingebrochen, Arbeitslosigkeit gestiegen, all das, hat die Ampel sich an dem Konsumklimaindex, der jetzt wieder gesunken ist, festgehalten. Und das schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Aus dem Wirtschaftsbriefing vom 5. August.
Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an das Wirtschaftsministerium, bitte. Es geht um die Quartalszahlen des Statistischen Bundesamtes, was das Wachstum angeht, die ja gestern bekannt geworden sind oder die ergeben worden sind. Statt des erwarteten leichten Aufschwungs gibt es jetzt einen leichten Abschwung wieder. Wie bewertet das Wirtschaftsministerium diese Zahlen, auch angesichts der Hoffnung, die man sich ja gemacht hat, dass es jetzt einem Aufschwung kommt?
Ja, die konjunkturelle Entwicklung hat sich zu Jahresbeginn leicht belebt. Wie Sie es gerade sagen, nun verläuft die Erholung der deutschen Wirtschaft schwächer als zu Jahresbeginn angenommen. Auch infolge der verhaltenen Auslandsnachfrage, vor allem die Investitionstätigkeit bei Maschinen, bei Anlagen und bei Bauten, als Wachstumsträger ja auch unsere Auslandsnachfrage ist schwach und ist zurückgegangen, leicht zurückgegangen. Aber auf eine Belebung der Konsumentwicklung deuten auch die jüngsten Daten des GfK-Konsumklimaindexes. Die Verbraucherstimmung im Juli hat sich spürbar erholt. Die Einkommensaussichten im Juli kletterten auf den höchsten Stand seit Oktober 21. Die Anschaffungsneigung legte zu und erreichte den höchsten Stand seit 2022. Allerdings konnte diese Nachfrage, diese Binnennachfrage, also diese positive Tendenz, nicht kompensieren, diese schwache Auslandsnachfrage. In der zweiten.
Ja, also vor einem Monat habe ich, als wir uns das angehört haben, gesagt: Moment. Also eine einzelne GfK-Umfrage, ne, immer mit Vorsicht zu genießen, mal halblang machen. Und jetzt haben wir ja das Ergebnis, neue GfK-Umfrage, und es ging wieder bergab. Also, es war damals falsch, sich daran hochzureißen, und es wird auch nach wie vor falsch bleiben, denn die wirtschaftliche Lage ist und bleibt nach wie vor schlecht. Da kann man dran drehen und da kann man dran rütteln, wie man will. Das zeigt auch übrigens das hier: die Zahl der Arbeitslosen ist im August wieder gestiegen. Konjunkturflaute hat Folgen für den Arbeitsmarkt. Im August waren in Deutschland fast 2,9 Millionen Menschen ohne Job. Auch die Zahl der offenen Stellen geht zurück. Im Vergleich zum Juli gab es 63.000 saisonbedingt mehr Arbeitslose. Im Vergleich zum August des Vorjahres liegt die Zahl damit um 176.000 höher. Die Arbeitslosenquote steigt auf dem Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 6,1%. Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften in den Betrieben geht zurück. Im August waren den Angaben zufolge 699.000 offene Stellen bei der Agentur gemeldet. Das sind 72.000 weniger als vor einem Jahr. Ja. Gleichzeitig meldeten Betriebe vermehrt Kurzarbeit an. Verlässliche Daten für die Inanspruchnahme liegen bis Juni vor. In diesem Monat zahlte die Bundesagentur für 232.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Im Mai waren es 215, im April 223.000. Ja, das ist unser Arbeitsmarkt. Hier kann man es auch nochmal grafisch aufgearbeitet sehen, wie die Arbeitslosenquote gestiegen ist von 5,8% im letzten August zu 6,1% in diesem August. 170.000 Menschen, die eben arbeitslos geworden sind. Und das ist jetzt nur die offizielle Arbeitslosigkeit. Die Unterbeschäftigung liegt bei über 3,6 Millionen. Das sind dann diejenigen, die gerade, wenn die Statistik rauskommt, Schnupfen haben, die stehen im Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung oder in Maßnahmen sind. Die werden rausgerechnet, damit man das ein bisschen schön polieren kann. Aber das ist eigentlich die viel wichtigere Zahl: Unterbeschäftigung. Und die auch mehr als 200.000, um mehr als 200.000 Personen gestiegen. Man könnte ketzerisch fragen: lieber Herr Scholz, ich habe letzte Woche mit Jens über die Rettung der Meyer-Werft gesprochen, wenn Sie sich doch da mit dem Helm hinstellen und die 20.000 Jobs, die Sie da bei der Meyer-Werft retten, feiern, warum retten Sie nicht die 170.000 Jobs, die im vergangenen Jahr in der Gesamtwirtschaft flöten gegangen sind, weil die Wirtschaft so schlecht läuft? Wissen Sie da nicht, wo Sie sich mit dem Helm hinstellen sollten und zu wem Sie sprechen? Trotzdem sind die Arbeitsplätze ja verloren gegangen. Nun ja. Da gibt es noch ein interessantes Interview von Achim Truger. Ist der Wirtschaftsweise, der von den Gewerkschaften benannt wurde. Auch der sagt: es sieht wirklich schlecht aus um die Wirtschaft. Wir stehen hoffentlich, sagt er, vor einer Erholung. Aber es sieht nicht so richtig danach aus. Im Sachverständigenrat haben wir für dieses Jahr 0,2% Wachstum prognostiziert. Damit waren wir am unteren Rand der Prognosen. Dem widerspricht gerade nichts. Viele Indikatoren deuten sogar auf eine weitere Verschärfung hin. Der Einkaufsmanager-Index sieht schlecht aus. Die Außenwirtschaft schwächelt. Der Geschäftsklima-Index hat sich zum vierten Mal in Folge verschlechtert. Uiuiui. Dann spricht er auch noch über das Thema Schuldenbremse. Nach Lesart des Finanzministers wird er gefragt, herrscht keine Notlage, sondern neue Normalität, weshalb man derzeit keine Ausnahme von der Schuldenbremse machen darf. Dann sagt Truger, die aktuelle Situation ist neu, aber nicht normal. Menschen, Wirtschaft und auch die Politik hatten in den vergangenen Jahren viel zu verkraften. Erst Pandemie mit Lockdowns und Lieferkettenproblemen, dann der russische Angriff auf die Ukraine, was mit hoher Inflation, einem Energiepreisschock und sinkenden Reallöhnen einherging. Darunter leidet die Wirtschaft noch immer. Ergo, eine Notlage käme eben doch in Frage. Dann wird er noch gefragt, wie es denn um seine Sorgen für die Staatsverschuldung aussieht. Und dann sagt er, im Augenblick sehe ich niemanden, den das Niveau der deutschen Staatsverschuldung beunruhigt. Im Gegenteil, es läuft klar auf 60% Staatsschuldenquote zu. Nach der Finanzkrise waren es über 80%. Sowohl im historischen als auch im internationalen Vergleich ist die Verschuldung absolut im Rahmen. Es gibt überhaupt keinen Grund, ihretwegen zu sparen. Clemens Fuest fordert Strukturreformen. Woher kommt das? Geht er noch drauf ein. Da herrscht die Vorstellung vor, dass es ein bisschen Krise gab, aber die aktuellen Probleme strukturell sind, dass die Schocks der vergangenen Jahre fortwirken. Sieht man beispielsweise daran, dass der private Konsum am Boden liegt. Wir haben drüber gesprochen. Das ist ein Krisenphänomen und Krisenphänomenen kommt man nicht mit Strukturreformen bei, indem man den Gürtel enger schnallt. Nein, dafür braucht es höhere Ausgaben, mehr Schulden. Ja. Und dann kriegt er noch die Frage gestellt, aber die Staatsausgaben, die sind doch schon so hoch. Über 1 Billion Euro. Und den rhetorischen Trick kontert er. Nominale Zahlen, so Truger, sagen insbesondere nach einem Inflationsschub wenig aus. Dass die Ausgabenquote nach einem Konjunktureinbruch leicht steigt, sollte auch niemanden überraschen. Der Staat hat Aufgaben und die müssen finanziert werden. Ich sehe nicht, wo das aus dem Ruder gelaufen ist. Wir haben eine Transformation vor der Brust, die von der Energiekrise massiv erschwert wurde. Zugleich muss für Rüstung wegen der Zeitenwende viel Geld ausgegeben werden und es braucht Investitionen sowohl in der öffentlichen Hand als auch bei den Unternehmen. Zur Schuldenbremse hat sich auch Berlins Bürgermeister Kai Wegner, CDU wohlgemerkt, mal wieder geäußert. Im Interview mit dem Spiegel wurde er darauf angesprochen und wird gefragt, sollte die Union die nächste Regierung anführen, wird sie vor den gleichen Problemen stehen wie die Ampel? Das Geld ist knapp. Sie fordern seit Monaten eine Reform der Schuldenbremse, noch vor der Bundestagswahl. Ist das nicht zum Scheitern verurteilt? Und dann sagt Wegner, die Notwendigkeit ist einfach da. Ich vertraue darauf, dass sich die demokratischen Parteien der Mitte dieser Realität stellen. Über Jahre, sogar Jahrzehnte sind so viele Investitionen auf der Strecke geblieben. Während ich das vorlese, kann ich gar nicht fassen, dass ich gerade von einem CDU-Ministerpräsidenten etwas vorlese, dass die Zukunftsfähigkeit unseres Landes gefährdet ist. Wenn wir Deutschland noch gestalten wollen, brauchen wir eine Reform der Schuldenbremse. Nicht, sagt er dann allerdings, okay, ist ja ein CDUler, um höheres Bürgergeld zu finanzieren, sondern für Investitionen. Sagt der Spiegel, auch für die Länder gilt eine Schuldenbremse. Wenn eine Reform nicht gelingt, fällt Berlin dann auseinander? Komische Frage. Wegner darauf, wir halten Berlin zusammen, aber irgendwann müssen Brücken gesperrt, Feuerwachen oder Schulen geschlossen werden. Wir würden auch unsere Klimaschutzziele verfehlen. Man sagt mir immer, die Schulden müssten nachfolgende Generationen tragen. Das kann ich nicht leugnen. Aber es wird für nachfolgende Generationen noch viel teurer, wenn wir beim Klimaschutz scheitern, wenn die Straßen und Gebäude verfallen. Wir dürfen uns nicht kaputt sparen. Ja, O-Ton, CDU-Ministerpräsident, wohlgemerkt. Ja. Regierender Bürgermeister von Berlin. Die politische Dimension, so fragt der Spiegel, bislang hat sich Friedrich Merz vehement dagegen ausgesprochen, werden Sie ihn davon überzeugen? Und da sagt Wegner, wir sind weiterhin in Gesprächen, es haben sich so gut wie alle Länderchefs der CDU klar positioniert. Manche wollen eine Reform so gestalten, dass Zukunftsinvestitionen von der Schuldenbremse ausgenommen sind. Andere wollen Sondervermögen per Grundgesetzänderung möglich machen. In Klammern, Michael Kretschmer, Sachsen, vielleicht mit BSW bald. Sie könnten vielleicht mehr Schulden machen, aber es würden Milliarden aus dem Süden fehlen. Aber alle wissen, so Wegner, es muss etwas getan werden. Jeder Tag, der vergeht, ist eine vergebene Chance. Jeden Tag wird es teurer. Also, Wegner macht richtig Druck in Sachen Schuldenbremse, fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Die Banken vergeben wieder deutlich mehr Immobilienkredite. Zuletzt ist auch der Immobilienzinssatz gesunken in Erwartung darauf, dass die EZB bald die Zinsen senken wird. Das Kreditvolumen stieg im zweiten Quartal auf 20,1 Milliarden, ein Anstieg von einem Drittel, wenn auch von sehr niedrigem Niveau aus und vor allem für ein- und zwei Familienhäuser, die allerdings auch am meisten eingebrochen waren. Dafür wurden mehr Kredite vergeben. Das ist eine gute Nachricht für die schwächelnde Baukonjunktur, nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis. Und dann fand ich noch interessant, gab es eine neue Studie zum Wachstumspaket der Ampel. Zur Wachstumsinitiative, Entschuldigung. Und die kam zu dem Ergebnis, dass das Wachstum, was daraus generiert werden soll, ja doch viel größer sein soll. Angefertigt hat die der Verband Forschender Arzneimittelhersteller. Die haben nämlich schon so ein paar Ökonomen da sitzen, die häufiger dort solche Analysen machen. Insbesondere der frühe Konjunkturchef vom DIW, Klaus Michelsen, der das hier mal wieder gemacht hat. Also, laut Studie, genau hier laut den FVA-Experten, können die Maßnahmen zu einem zusätzlichen Wachstum von 0,4 Prozentpunkte führen. Aber, klingt ja toll, ja, diese 49 kleinen Einzelschräubchen, die gedreht werden sollen. Es sind vor allem die Maßnahmen, wie beispielsweise Prämien für Langzeitarbeitslose oder Rabatte für ausländische Facharbeiter, sowie schärfere Sanktionen beim Bürgergeld, die den Großteil des zusätzlichen Wirtschaftswachstums bringen sollen. Schon 2025 könnte es dadurch 100.000 Beschäftigte mehr geben, in den folgenden Jahren bis zu 450.000. Da möchte ich mal meine Zweifel anmelden, denn wenn wir ja gerade sehen, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass die Konjunkturdaten schlecht sind, dann zu glauben, dass man Langzeitarbeitslose, 100.000 Langzeitarbeitslose vermittelt bekommt, in den regulären Arbeitsmarkt, nur weil man denen dann einen kleinen Bonus zahlt. Das wirkt doch wirklich sehr, sehr naiv. Wenn es jetzt ein Konjunkturpaket gäbe und man würde gleichzeitig, ja, während man die Wirtschaft ankurbelt, sagen, es gibt jetzt noch hier ein paar Anreize für Langzeitarbeitslose, okay. Aber ohne nur Langzeitarbeitslosen ein bisschen Mohrrübe vorzuhalten, das wird nicht gehen. Ja. Nur das Zuckerbrot funktioniert da nicht, wenn ja der Arbeitsmarkt die gar nicht nachfragt. Ja, wenn im Moment ja Leute entlassen, wenn die Kurzarbeit steigt, dann werden die einen Teufel tun, jetzt auch noch Leute aus der Langzeitarbeitslosigkeit heraus zu rekrutieren. Unternehmen hassen es ja generell, Arbeitslose, vor allem Langzeitarbeitslose anzustellen, weil die dann sehr unsicher sind, oh, wie teamfähig und diszipliniert und so weiter sind die denn da eigentlich? Also, dann nehmen sie lieber erst von Konkurrenten Leute weg, ja sowieso, oder Leute, die kürzer arbeitslos sind. Da gibt es also immer eine gewisse Skepsis und eine gewisse Zurückhaltung. Und zu glauben, nur weil dann die Arbeitslosen ein kleines bisschen Bonus bekommen, den ich ja noch ganz gut finde, im Bonus, also mehr Zucker, ein kleines bisschen Zuckerbrot, neben dem viel mehr Peitsche, die mit den Verschärfungen beim Bürgergeld drohen. Nur, das wirkt dann doch leider sehr an den Haaren herbeigezogen. Und eine Maßnahme scheint auch gar nicht zu kommen. Die Ampel verabschiedet sich nämlich wohl vom Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte. Mit steuerlichen Vorteilen wollte die Regierung hochqualifizierte Fachkräfte nach Deutschland locken. Nun zeichnet sich ab, darüber haben wir letzte Woche noch gesprochen, dass das Vorhaben nicht umgesetzt wird, vor allem aus einem Grund. Arbeitgeberpräsident Dulger ist dagegen. Ja, sie haben mehrere Verbände angehört und die poltern alle dagegen. Das sei doch ungerecht, warum nicht die deutschen Fachkräfte und. Ja, und da hat dann die Ampel, die Christian Lindner vor allem, der das eigentlich vorgeschlagen hatte, entschieden, das dann nicht zu machen. Und so wird es also den Berichten zufolge dann nicht kommen. Eine gute Nachricht, endlich gibt's eine Reform bei den Netzentgelten. Da gab es bisher das Problem, dass dort, wo viel Stromnetze ausgebaut werden müssen, weil es dort beispielsweise viel Windkraft gibt im Norden oder im Osten Deutschlands, diese Ausbaukosten für die Netze über die sogenannten Netzentgelte von den abgerechnet werden, dann den Strom dort, wo er eben ausgebaut wird, teurer machen, was dann die schräge Konsequenz zur Folge hat, dass der Norden und der Osten Deutschlands die Vorbilder sind in Sachen Windkraft beispielsweise, höhere Strompreise zu zahlen haben und die Netzentgelte dort den Strom teurer machen als bei Markus Söder im Süden beispielsweise, der nämlich da das alles dann blockiert. Und jetzt gibt's da eine Reform, die noch nicht so richtig ausgereift daherkommt allerdings. Zum 1. Januar soll die in Kraft treten, hat die Bundesnetzagentur sich ausgedacht und jetzt auch öffentlich gemacht. Da soll es dazu kommen, dass eben dort, wo die Stromkosten hoch sind, weil man viel ausbaut, dass das ausgeglichen wird von der Bundesnetzagentur und gleichzeitig dann eine Umlage für alle anderen gibt, die das dann finanzieren. Bedeutet, Strom in Bayern wird ein bisschen teurer, um die hohen Kosten für den Netzausbau in Brandenburg beispielsweise oder Mecklenburg-Vorpommern zu kompensieren. Wie viel liegt dann an den Kriterien? Wann denn wirklich also eine größere Kostenbelastung vorliegt, weil viel ausgebaut wird? Wie hoch dann die Umlage und die finanzielle Entschädigung ist? So, das muss jetzt alles erst noch kommen. Das ist eine, ja, sagen wir mal, Light-Version von der ursprünglichen Idee, dass es sowas gibt wie verschiedene Strompreiszonen, dass also der Strompreis in Bayern dann teurer sein wird als im Osten oder im Norden Deutschlands, wo er günstiger mit Windenergie hergestellt wird. Ja, aber es wird wahrscheinlich die verträglichere Variante sein, die politisch tragbare, und gut ist, dass es die überhaupt gibt. Damit werden die Netzentgelte absehbar, wenn die Bundesnetzagentur denn die vernünftigen Kriterien festlegt und das politisch durchgeht, für Norddeutschland und Ostdeutschland geringer ausfallen, ein bisschen die Strompreise senken, dafür woanders die erhöhen. Und das ist ein sehr guter Anreiz. Vielleicht ist es auch der erste Schritt zu sowas wie Preiszonen. Bisher war Olaf Scholz da massiv dagegen, solche Preiszonen zu machen. Vielleicht hat er sich noch nicht getraut. Dass er sich jetzt nach diesem Wahlergebnis noch mehr traut, große Reformen, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, wir schauen mal. Kommen wir zum Thema Gas. Da gibt es mehrere interessante Meldungen. Zum einen, dass EU-Staaten wieder mehr Gas als aus Russland als aus den USA importiert haben. Jetzt könnte man meinen, oh, in Russland gehen irgendwie die Pipelines wieder auf oder es kommen mehr LNG-Schiffe. Nein, Gasimporte insgesamt zurückgegangen, nur eben aus den USA mehr als aus Russland. Es wird also jetzt nicht wirklich mehr Gas aus Russland importiert, anders als die Schlagzeile uns glauben macht. Es gibt trotzdem aber ein russisches Gasproblem, und zwar will die Ukraine kein russisches Gas mehr durchleiten. 2019 gab's fünfjährige Verträge, die ukrainische Unternehmen mit dem russischen Gazprom-Konzern geschlossen haben. Der ukrainische Präsident Zelensky hat jetzt deutlich gemacht, dass diese Verträge nicht verlängert werden. Und das ist ein Problem für Länder wie Österreich, Ungarn oder die Slowakei, die weiterhin über die Ukraine mit russischem Pipeline-Gas beliefert werden. In Deutschland kommt vor allem LNG-Gas per Tanker an, aber in Österreich, Ungarn und der Slowakei eben noch dieses Pipeline-Netz. Jetzt gibt es mehrere Wege, das zu umgehen, dass beispielsweise nicht die Ukraine die Verträge macht mit Gazprom, sondern zum Beispiel Österreich, Ungarn, die Slowakei, ein europäisches Unternehmen eben, dann geduldet von der Ukraine oder dann quasi der Ukraine die Transitgebühren dafür zahlt, dass die Ukraine den Vertrag eben nicht mit Russland hat, sondern dann mit den europäischen Abnehmern. Mal schauen, eine Vertragsverlängerung würde es jedenfalls nicht geben. Auch nachvollziehbar, dass Zelensky das nicht weiter durchleiten will und da keine neuen Verträge mit Gazprom schließt. Ja, ich denke mal, es wird so kommen, dass es da eine Alternative für gibt, denn gerade Österreich und Ungarn sind sehr abhängig noch immer von dem russischen Pipeline-Gas. Das würde sonst teurer werden, wenn man eine ganz andere Alternative braucht, zum Beispiel mehr LNG-Gas, und das ist da sicherlich nicht gewollt. Auch interessant, die Bundesregierung hat mit Katar darüber verhandelt, die PCK-Ölraffinerie in Schwedt zu übernehmen. Die gehört mehrheitlich Rosneft, die ist unter Treuhandschaft gestellt. Diese Treuhandschaft kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, wurde heute mitgeteilt, dass die wohl verlängert werden soll, weil die Gespräche mit Katar nicht erfolgreich waren. Katar sollte also Rosneft das abkaufen. Rosneft, das große russische Ölunternehmen. Die Linke fordert schon länger, dass der Staat eben hier einsteigt und Rosneft enteignet oder Rosneft abkauft, welche Lösung auch immer. Denn die PCK-Ölraffinerie heißt strategische Bedeutung für die Energieinfrastruktur im Ostdeutschland. 90% des Öls und der Ölprodukte, Benzin, Diesel etc., Bitumen, die kommen eben aus dieser Raffinerie, die per Pipeline, per Druzhba-Pipeline angeschlossen ist nach Russland, mittlerweile aber auch aus Polen beispielsweise beliefert wird oder per Tanker dann aus Rostock. Und ja, das sollte man nicht riskieren, dass das ausfällt. Dann wird dort vor allem Sprit und alles, was man sonst an ölgebundenen Energieprodukten hat, teurer. Das soll vermieden werden. Eigentlich ist auch die rechtliche Unsicherheit immer größer, wenn diese Treuhandschaft immer weiter verlängert wird. Deswegen wollte die Ampelregierung das jetzt verkaufen. Oder zumindest andere private Investoren, zum Beispiel die Qatar Investment Authority. Ja, hat nicht geklappt, offensichtlich. Der katarische Staatsfonds wollte bei Rosneft Deutschland zwar einsteigen, aber man hat sich jetzt bisher noch nicht darauf einigen können. Und nun will der Bund die Treuhandschaft über die Rosneft-Anteile verlängern. Das bestätigte Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär von Wirtschaftsminister Robert Habeck, am Montag. Die erneute Verlängerung sei jedoch an Bedingungen geknüpft, sagte Kellner. Das eine ist, dass die Klagen von russischer Seite gegen die Treuhand ruhend gestellt wird und dass die russische Seite bis Ende des Jahres verkauft. Man habe die Treuhand verlängert, weil man ernsthafte Bereitschaft der russischen Seite sehen würde, zu verkaufen, so Kellner. Das wäre eine gute Lösung für Schwedt, weil es dann darum geht, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, die Jobs zu sichern und auch den Einstieg in neue Geschäftsfelder zu finden. Bis Ende des Jahres soll Rosneft seine Anteile verkaufen, sonst drohe immer noch eine Enteignung. Eine Enteignung, so Kellner, wäre vermutlich mit einem Rechtsstreit verbunden und das würde dann länger dauern, bis wir da eine Klarheit hätten. Daher wäre ein Verkauf die schnellere und sichere Variante. Nun gut, wir warten mal ab. Dann haben wir noch über die Meyer-Werft gesprochen eben, die den Einstieg bzw. die Rettung vom Land Niedersachsen und dem Bund hat Marcel Fratscher kritisiert, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der sagt, es gibt eigentlich keinen guten Grund, weshalb dieses Unternehmen jetzt für Deutschland essentiell ist. Das ist es nicht, so Fratscher. Der Staat könne nicht anfangen, alle Unternehmen zu retten, die in Schieflage kommen. Wir müssen realisieren, wir können nicht alles in Deutschland machen. Wir können nicht alle Produkte produzieren. Der Wirtschaftswissenschaftler äußerte auch Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit der Meyer-Werft. Das, was wirklich besorgniserregend ist, ist, dass hier ein Unternehmen in Schieflage gekommen ist, aber es überhaupt keinen privaten Investor gibt, der sich da beteiligen will, trotz dieser großzügigen staatlichen Garantien. Das sollte eigentlich ein Alarmsignal an alle sein, dass dieses Unternehmen eigentlich so nicht nachhaltig aufgestellt ist. Zur Erinnerung, aus Regierungskreisen in Berlin hatte es geheißen, der Bund und das Land Niedersachsen könnten mit jeweils rund 900 Millionen Euro bürgen und vorübergehend 80% der Werft übernehmen, indem der Bund und das Land jeweils 200 Millionen Euro an Eigenkapital einspritzen. Ja, der liebe Jens Broders und ich haben letzte Woche darüber on Detail gesprochen und die Tatsache, dass wir da 20 Minuten, 25 Minuten drüber gesprochen haben, zeigt, dass es dann doch ein bisschen komplizierter ist, als Marcel Fratscher es hier darstellt, nach dem Motto, das Unternehmen wäre nicht essentiell. Also, Werften und Schiffbau ist in Deutschland mächtig unter die Räder gekommen. Hier hat man noch einen Big Player, der außerdem Konverterplattformen für Offshore-Wind, Offshore-erzeugten Windstrom besser gesagt, herstellt, ebenso Tanker für die Marine und auch anderweitige Rüstungsprojekte, insbesondere im U-Boot-Bereich. Das hat schon eine strategische Relevanz und deswegen ist dieses, das ist nicht essentiell, leicht und salopp so dahergesagt. Ebenso wie ich sagen würde, nur, also dass die Auftragslage, das was öffentlich bekannt ist, mit 11 Milliarden in den Büchern, mit diesen Disney-Rekordaufträgen, ja schon dafür spricht, dass das Unternehmen eine Zukunft hat und man die Probleme, nämlich verspätete Zahlungen wegen Corona und zu geringe Preise, die man angesetzt hat, noch vor dem Energiepreisschock, dass das schon nachvollziehbar ist. Große, aber vielleicht einmalige Fehler, die, wenn man sie korrigiert, ja das Geschäft auf neue Beine, bessere und sichere Füße stellen können. Naja, wir werden es beobachten. Mit Hans Jessen habe ich vor 2 Wochen ausführlich hier über Twitter gesprochen und gibt jetzt eine interessante neue Entwicklung, und zwar, dass der oberste Gerichtshof in Brasilien die Plattform X hat abschalten lassen. Der oberste Gerichtshof hat die sofortige Sperrung des kurzen Mitteilungsdienstes X angeordnet. In der Nacht auf Samstag war die Website in Brasilien nicht mehr aufrufbar. Oder es ließen sich keine neuen Inhalte laden. Zuvor war eine vom obersten Gerichtshof gesetzte Frist abgelaufen, bis zu der Twitter-Nachfolger von Milliardär Elon Musk, wie gesetzlich vorgeschrieben, einen Rechtsvertreter in Brasilien benennen sollte. Moraes hatte angeordnet, dass X die Konten bestimmter Nutzer, die Lügen und irreführende Informationen verbreiten, sperrt. Viele der betroffenen Anwender sind Unterstützer des früheren brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, die dessen Niederlage bei den Wahlen von 2022 teilweise nicht anerkennen. Die Entscheidung kommt rund einen Monat vor den Kommunalwahlen in Brasilien, bei denen soziale Medien eine wichtige Rolle spielen dürfen. Angeordnet sei, dass die Plattform so lange gesperrt bleibe, bis das Unternehmen allen Gerichtsverfügungen nachkommt. Neben der Ernennung eines Rechtsvertreters gehört dazu auch die Zahlung einer Strafe von umgerechnet knapp 3 Millionen Euro, die X wegen Missachtung richterlicher Anordnungen auferlegt worden war. Ja, Elon Musk und Moraes lagen schon häufiger auch öffentlich im Clinch. Da macht er das nächste Fass auf, Elon Musk. Dann gab es noch Berichte, dass diejenigen, die über Starlink in Brasilien darauf zugreifen, auf X beispielsweise, dann keine Probleme hatten. Neue Streitigkeiten, ja. Wege gibt es natürlich auch immer drumherum, aber wir sehen Elon Musk und X, der meint ja über allen Ländern und Regelungen zu stehen und gibt da einen feuchten Kehricht drum. Das ist keine gute Entwicklung. Ebenso wie das hier, und damit kommen wir zum letzten großen Thema für heute, das neue Asylpaket der Ampel und die ganze Debatte da drumherum. Nach dem schrecklichen Messeranschlag von Solingen hat die CDU, hat die FDP laut gepoltert für Verschärfungen im Asylrecht, in der Asylpolitik. Und die Ampel ist darauf eingegangen, hat insbesondere jetzt beispielsweise neben deutlichen Verschärfungen beim Waffenrecht auch Leistungskürzungen für ausreisepflichtige Flüchtlinge durchgesetzt. Die Ampelregierung einigte sich auf die Streichung von Leistungen für sogenannte Dublin-Geflüchtete. Dublin-Geflüchtete sind diejenigen, die in ein EU-Land einreisen mit einer Außengrenze, typischerweise Italien, Griechenland, Bulgarien, sich dort registrieren lassen, dann aber weiterziehen und zum Beispiel in Deutschland dann Asyl beantragen. Die Dublin-Regeln sehen vor, das Land, wo ein Geflüchteter zuerst ankommt, dort soll er auch das Verfahren gemacht bekommen. Und das sind nun mal überwiegendermaßen die Länder mit der EU-Außengrenze, Italien, Griechenland beispielsweise. Aber, Diese Dublin-Regelung wurde jetzt zuletzt lange verhandelt und auch, naja, eine Reform beschlossen, über die vieles Negatives zu sagen wäre. Dass irgendwie Kinder dann so ein Schnellverfahren bekommen und mit in Lager eingepfercht werden, dass überhaupt mehr Schnellverfahren in Lagern an der Außengrenze gemacht werden, wo richterlicher Beistand fragwürdig ist, wo die Bedingungen fragwürdig sind, ja, all das. Dafür hat man sich auf einen Umverteilungsschlüssel geeinigt, okay. Aber das Grundproblem ist, diese Dublin-Verordnung ist einfach ein ewiger Konflikt in der EU und sie funktioniert aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht. Griechenland beispielsweise lehnt, wenn Deutschland eine Rücküberweisung eines sogenannten Dublin-Flüchtlings beantragt, 92% der Gesuche ab. Dazu gibt's in Deutschland Gerichtsurteile, die sagen, bitte nicht zurückstellen nach Griechenland, weil da sind unmenschliche Bedingungen, da droht den Geflüchteten Elend und Obdachlosigkeit. Dann gibt es Fälle wie Italien. Italien stimmt formal erstmal den ganzen Übernahmeersuchen zu, 15.000 im letzten Jahr, aber ganz praktisch scheitern fast alle, bis auf im letzten Jahr 11. Es gab im letzten Jahr 11 erfolgreiche Rücküberweisungen von Dublin-Geflüchteten nach Italien. Bei 15.000 Zusagen wohlgemerkt, ja. Weil Italien sagt, ja, formal stimmen wir zu, die wollen die aber gar nicht zurück. Und sagen dann aber bitte nur in einem Charterflug, kein Linienflug, nur der Zeitpunkt und ganz früh morgens, ganz spät abends an diesem Flughafen und dann geht es nicht, ja. Also praktisch funktioniert es nicht, spricht ja auch die Zahl dafür, 11 Rücküberstellungen bei 15.000 Zusagen. Bulgarien, anderer Fall, da gab es 7.000 Ersuche, 4.700 wurden abgelehnt, 7.700 Ersuche, 4.700 abgelehnt und irgendwie 3.000 noch was, 4.700 zugestimmt, 3.700 abgelehnt. Von diesen 4.700 zugestimmten Ersuchen gab es nur 266 Rücküberstellungen, die funktioniert haben, weil Bulgarien erstens einen großen Teil ablehnt und zweitens dann hingeht wie Italien und sagt, ja, eigentlich wollen wir die ja nicht, dann geben wir unrealistische logistische Bedingungen vor und dann sind wir davon befreit, ja. So, und jetzt haben wir, was die Ampel jetzt beschlossen hat, ist, dass diese Leute, die in Italien einreisen, ankommen, Asylantrag stellen, registriert werden. Nochmal neu, dass die Leute, die in Italien ankommen, registriert werden, in unmenschlichen Zuständen sind, wo sie keine Perspektive sehen, nach Deutschland weiterreisen und hier Asylantrag stellen, dass die zwar de facto oder sagen wir mal formal zurück können, nach Italien, weil Italien der Rücküberweisung zustimmt, ganz praktisch und de facto aber nicht, weil Italien das blockiert. Und in der Zeit, obwohl die gar nichts dafür können, kriegen die jetzt hier die Sozialleistung komplett gestrichen. Es soll nur noch Brot, Bett und Seife geben plus Reisekosten. Ja, man kann ernsthaft fragen, was genau das an radikalen Islamisten verändern soll, warum diese Geflüchteten, Dublin-Geflüchteten damit jetzt schikaniert werden sollen, was das alles zum Besseren bringt. Aber die Ampel hat sich hier treiben lassen von der AfD, von BSW, aber eben auch von der CDU, von Friedrich Merz, der eine Pressekonferenz anberaumt hatte in der letzten Woche, nachdem er ein Einzelgespräch mit Olaf Scholz hatte, auf der er dann einmal seine ganzen Forderungen in Sachen Asylpolitik losgelassen hat. Und die hören wir uns mal an.
Es ist aber seitdem wieder größer geworden. In der früheren Koalition hat es einige Änderungen gegeben. Teile der Koalition haben sie wieder rückgängig machen wollen. Die gesamte Koalition hat Teile davon wieder rückgängig gemacht. Seitdem sind die Zahlen wieder in die Höhe geschnellt. Wir wollen das gemeinsam mit der Koalition oder mit den Teilen der Koalition, die guten Willens sind, lösen. Und das könnten Sozialdemokraten und Christdemokraten allein, ohne dass wir dabei Rücksicht nehmen müssen auf die SPD, auf die FDP und auf die Grünen. Das sind aber eher die prozeduralen Fragen, also die reinen Verfahrensfragen. Wie könnte das gehen? Was ist wichtig für den Inhalt? Zunächst einmal, wir müssen das Aufenthaltsrecht ändern. Das fängt schon in Paragraphen 1 des Aufenthaltsgesetzes an, aus dem die Koalition ja den Gesetzeszweck der Begrenzung der Zuwanderung gestrichen hat. Jetzt steht in Paragraphen 1 nur noch die Steuerung der Zuwanderung. Von Begrenzung ist da keine Rede mehr. Das Wort gehört da wieder rein, damit der ganze Gesetzeszweck wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Der Gesetzeszweck unseres Aufenthaltsgesetzes muss die Begrenzung der Zuwanderung sein und nicht nur die Steuerung der unbegrenzten Zuwanderung. Das Zweite ist sehr viel konkreter. Wir müssen den Zuzug an den und über die deutschen Staatsgrenzen steuern und begrenzen. Das geht nach unserer Überzeugung. Das geht insbesondere deshalb, weil wir nach den europäischen Regeln der Dublin-Verordnungen eine Regel haben, dass der Asylantrag in Europa in dem Land des Erstzutritts gestellt werden muss. Also alle diejenigen, die an den deutschen Außengrenzen einen Asylantrag stellen, sind, um es mal mit den Worten meines Freundes Wolfgang Bosbach zu sagen, schon mindestens ein Land in Europa zu weit gereist. Und deswegen können wir sie nach meiner Überzeugung zurückweisen. Wenn das nicht gehen sollte, aus europarechtlichen Gründen. Und
übrigens gab es auch 15.000 deutsche Dublin-Fälle, die andersrum, also wo andere Länder Deutschland ersucht haben, die Leute zurückzunehmen. Davon haben auch nur, ich glaube, 4.500 Fälle geklappt. Ja. Von insgesamt 75.000 Dublin-Fällen andersrum, wo dann Deutschland Länder ersucht hat, wo auch nur 5.000 geklappt haben.
Und dafür gibt es Argumente, dann muss das in Europa geklärt werden, dass das geht. Und wenn Europa das nicht kurzfristig in der Lage ist zu ändern, dann haben wir nach Artikel 74 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union das Recht und wie ich finde mittlerweile angesichts der Lage die Pflicht, eine nationale Notlage zu erklären im Hinblick auf die Flüchtlinge. Und dann ist das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland wichtiger als das europäische Recht. Das geht nach dem EU-Vertrag und das muss meines Erachtens und unseres Erachtens jetzt auch tatsächlich in Anspruch genommen werden.
Friedrich Merz will die Notlage erklären und sagt einfach, das geht. Die Notlage kann, also erstmal ist es ja so, wir haben Binnengrenzen im Schengen-Raum, die werden nicht kontrolliert. In Ausnahmen zeitlich befristet geht das nach Zustimmung der EU. Sonst nicht. Friedrich Merz will jetzt also wieder an deutschen Grenzen kontrollieren und dann die Leute zurückschicken in das Einreiseland. Das Problem ist, Griechenland und Italien und Bulgarien tragen ja sowieso schon die größte Last dieser Dublin-Verordnung, sind überfordert, wollen die Leute gar nicht. Wenn man jetzt sagt, wir machen auch noch die Grenzen dicht und schicken die dann zurück, sind die Geflüchteten ja nicht weg, sondern nur woanders. Der große EU-Konflikt wieder aufgemacht und die EU in eine tiefe Krise gestürzt. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Diese Notlage kann nur erklärt werden, wenn die anderen EU-Länder zustimmen. Man muss also eine Einigung erzielen. Griechenland und Italien werden sich verkackeiert vorkommen, wenn Friedrich Merz und Deutschland meinen, wegen eines sehr, sehr bedauerlichen, traurigen, schrecklichen Messeranschlags in Solingen die Notlage zu erklären. Der Vorfall ist schrecklich, aber er rechtfertigt keine nationale Notlage. Bleiben wir mal realistisch. Dann kommt noch hinzu, dass der EU-Vertrag vorsieht, dass eine Notlage dann gegeben ist, wenn es einen plötzlichen Zustrom von Leuten aus Drittstaaten gibt. Die Asylanträge sind in Deutschland aber rückläufig. Es gab im ersten Halbjahr 24 19% weniger Asylanträge als im ersten Halbjahr 23. Das ist also auch nicht gegeben. Was Merz hier fordert, ist rechtlich nicht möglich, praktisch nicht umsetzbar und würde die EU in eine tiefe Krise führen, würde sie spalten bis zum geht nicht mehr. Und das wirkt doch schon sehr naiv, dafür jetzt eine Krise der EU in Kauf zu nehmen. Zumal es jahrelang an dieser Dublin-Reform, an dieser neuen Reform, die nicht perfekt ist, die aus Menschenrechtsperspektive viele Probleme hat, will ich jetzt gar nicht hier mit reinnehmen, das Thema nicht unnötig aufzublähen, das wieder zu riskieren.
Wir brauchen dann weitere Gesetzesänderungen. Es stehen ohnehin an Änderungen im Bundespolizeigesetz, im BND-Gesetz, im Gesetz über das Amt für Verfassungsschutz. Alle diese Gesetzentwürfe der Koalition tragen den Geist des Misstrauens in sich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Bundespolizeigesetz soll nicht etwa geändert werden, um der Bundespolizei mehr Kompetenzen zu geben, sondern soll geändert werden in der Weise, dass Polizeibeamte des Bundes in
als er diese Vorstellung mit der Notlage gemacht hat, ne, und es ist ja wirklich so absurd, einmal ganz praktisch die politischen Konsequenzen für Europa, dann die rechtlichen Bedingungen, die nicht erfüllt sind, da kriegt man wirklich Schiss, wenn der Typ Bundeskanzler ist, ne, wenn der plötzlich Richtlinienkompetenz hat.
In Zukunft sogenannte Kontrollquittungen ausstellen müssen, also jemanden, den Sie kontrollieren, dem müssen Sie dann eine Quittung geben und sagen, ich habe dich kontrolliert und hier hast du die Quittung, warum, und jetzt kannst du dagegen vorgehen. Wir sind der Überzeugung, dass das der falsche Weg ist. Das ist der Weg des Misstrauens. Wir müssen unseren Polizeibeamten vertrauen. Und dazu zählt, dass die Bundespolizei Kompetenzen bekommt, auch anlasslose Kontrollen durchzuführen. Und dass die Bundespolizei den Rechtsanspruch bekommt, das Recht bekommt, zum Beispiel bei gescheiterten Abschiebungen Anträge zu stellen auf Übernahme in den Abschiebegewahrsam. Diese Anträge dürfen zurzeit nur die Ausländerbehörden stellen, nicht die Bundespolizei. Die Bundespolizei braucht mehr Kompetenzen. Sie braucht dafür auch eine technische Ausrüstung.
Von den 75.000 Dublin-Fällen haben übrigens nur 4.500 nicht funktioniert, weil die betreffenden Personen wirklich abgetaucht waren. Ja, 4.500 von 75.000. In der öffentlichen Debatte hat man das Gefühl, die klappen nie, weil die Leute immer untertauchen, um dann unrechtmäßig Sozialstaatsleistungen in Deutschland abzugreifen. Nein, das ist nicht die Realität.
Sie braucht dafür Überwachungsmöglichkeiten auf öffentlichen Plätzen und entsprechenden Hotspots. Und es kommt hinzu, dass im Ermittlungsverfahren jetzt endlich auch das in Deutschland möglich sein muss, was in anderen Ländern längst möglich ist, dass nämlich zum Beispiel IP-Adressen aus dem Internet verwendet werden können, um Strafverfolgung auszulösen. Das scheitert bis heute am Widerstand der FDP. Selbst im Bereich schwerster Kriminalität, Kinderpornografie, ist die FDP nicht bereit, die IP-Adressen zur Speicherung freizugeben, um daraus auch Strafverfolgung zu ermöglichen. Das sind Dinge, die wir in unserem Lande ändern müssen, und zwar schnell, damit der Staat Kontrolle zurückgewinnt, insbesondere über die irreguläre Migration.
Ja, schon schwierig, ne? Der Begriff irreguläre Migration, wie Friedrich Merz ihn gerade betonen wollte, der ist ja auch schon irreführend, ne? Denn irreguläre Migration klingt so, als wären alle, die davon betroffen sind, Kriminelle und würden was Verbotenes tun. Markus Lanz hat in seiner Sendung mit Jens Spahn Anfang letzter Woche diesen Satz gesagt: Ja, ich höre dann immer diese Floskel, auffällig, unauffällig. Für mich ist jemand, der irregulär in dieses Land kommt, immer schon mal erstmal auffällig. Moment. Es gibt kaum legale Wege für Geflüchtete, um nach Deutschland zu kommen. Das heißt, die müssen immer erstmal unerlaubt einreisen oder an der Grenze stehen und dann sagen, ich stelle einen Asylantrag. In dem Moment, wo sie den Asylantrag stellen, sind sie nicht mehr irregulär, illegal, sondern legal da, kriegen ein Verfahren gemacht, alles geregelt, alles kein Thema. Da ist dann nichts mehr irregulär dran. Der Begriff ist völlig irreführend und idiotisch und diffamierend in dem Bereich. Eigentlich angebracht wäre Leute, die den Asylantrag nicht stellen. Ja, also wirklich Leute, die ohne Papiere unterwegs sind. Die kriegen aber allerdings in Deutschland keinen Mietvertrag, keinen Arbeitsvertrag, die leben ohne Sozialstaatsleistungen, alles. Wie viele das sind, weiß man nicht. Woher sollen die Behörden das auch wissen? Ja, ist allerdings ein kleiner Anteil. Irreguläre Migration, da meinen die aber nicht nur diese Leute mit. Und der Begriff ist wirklich... Der ist so irreführend, der wird einfach immer benutzt von Merz, von Scholz, von Wagen, von allen.
Das Ganze ist von mir und auch von uns auch deshalb so ernst gemeint und hat mit Parteipolitik und politischer Taktik wirklich nichts zu tun, weil wir das sicher...
Glauben wir Ihnen alle, Herr Merz.
...Gefühl haben, dass uns, den demokratischen Parteien der politischen Mitte in unserem Land, langsam die Basis des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger verloren geht. Ich habe dem Bundeskanzler das heute Morgen so deutlich gesagt und will das hier wiederholen. Und ich tue das nicht gern, aber es ist meine Wahrnehmung, meine Überzeugung, dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land.
Ja, Stimmungsmache ist das, ne? Dem Bundeskanzler entgleitet das Land, Jens Spahn warnt vor Kontrollverlust, Sarah Wagenknecht hat diesen Horrorsatz gesagt, wer unkontrollierte Migration zulässt, sinngemäß erntet unkontrollierbare Gewalt. 50% richtig zitiert, würde ich mir jetzt mal. Aber dieser unkontrollierte Migration, unkontrollierbare Gewalt, dieser Zusammenhang, der ist da der entscheidende. Ja, also Stimmungsmache bis zum geht nicht mehr. Alice Weidel hat ja Aufnahme, Zuwanderungs- und Einbürgerungsstopp für 5 Jahre gefordert.
Er verliert das Vertrauen und ich bin ja nicht nur Oppositionsführer, ich bin auch Staatsbürger dieses Landes. Der Bundeskanzler ist, obwohl ich ihn nicht gewählt habe, auch mein Bundeskanzler. Ich halte es für eine dramatische Entwicklung, dass wir so eine Feststellung heute treffen müssen und dass wir offensichtlich nicht mehr in der Lage sind, in der Mitte des politischen Spektrums gemeinsame Lösungen herbeizuführen. Und genau deshalb habe ich diesen Vorschlag gemacht. Nehmen Sie ihn bitte so, wie ich ihn hier bezeichne. Es ist aus der tiefsten Sorge heraus um unser Land formuliert und aus der Verantwortung, die ich als Oppositionsführer im Deutschen Bundestag empfinde. Auch das habe ich dem Bundeskanzler heute in unserem atmosphärisch sehr guten Gespräch gesagt. Hier sitzen die beiden Personen am Tisch, von denen 80 Millionen Einwohner der Bundesrepublik Deutschland erwarten, dass sie die Probleme lösen, nicht die Probleme beschreiben und schon einmal gar nicht beschreiben, was nicht geht. Wir sind gewählt, Regierung und Opposition, um in unserem Land Probleme zu lösen und gegebenenfalls, wenn wir uns in einer solchen Situation befinden wie gegenwärtig, dies auch zusammenzutun. Sie wissen, dass ich...
Also die Problemlöser, ja, nicht die Problembeschreiber und wenn was nicht geht, muss es gehend gemacht werden. So. Ich finde ja interessant, dass immer, wenn es ums Thema Schuldenbremse geht, oh, da ist die CDU ganz angefasst und sensibel, aber unser Grundgesetz, ja, aber das geht ja rechtlich gar nicht. So, da kommt das dann immer vor. Wenn es aber um Kürzungen beim Existenzminimum geht oder hier, Geflüchteten, ja, die Gelder komplett zu streichen, Dublin-Geflüchteten in dem Fall, was interessiert uns das Bundesverfassungsgericht, ne? Weil wir schon vom Bundesverfassungsgericht sprechen. Das hat ja 22 ein glasklares Urteil gesprochen, nämlich, dass Asylleistungen nicht von migrationspolitischen Erwägungen abhängen dürfen. Also, man darf nicht Leistungen streichen in der Hoffnung, dass dann weniger Leute kommen. Genau das ist das, was die Ampel jetzt macht, was Merz fordert, was Lindner gefordert hat mit diesem irren Satz. Wir müssen den deutschen Sozialstaatsmagnetismus beenden. Was er de facto darauf schließen lässt, Druck auf Dublin-Geflüchtete, weniger Geld, damit weniger davon kommen. Das ist Asylleistungen streichen, kürzen, reduzieren nach migrationspolitischen Erwägungen. Es gibt auch schon mehrere juristische Stimmen, die sagen, das, was die Ampel da im Asylpaket plant, ist verfassungswidrig. Ich bin gespannt, ob sie sich hier die dritte Klatsche abholt nach der Wahlrechtsreform und den Klimamilliarden. Es gibt noch eine Frage von Thilo dazu, die wir nochmal ganz kurz mitnehmen.
Herr Merz, nochmal zurück zu Ihrer Forderung nach einem generellen Aufnahmestopp von Menschen aus Syrien und Afghanistan. Warum, nur zum Verständnis, warum nehmen Sie pauschal andere Menschen aus Syrien und Afghanistan in Geiselhaft für die Taten eines Einzelnen? Ist das nicht sippenhaft und unmoralisch? Ist das kein Tabu?
Nein.
Zumal muss man ja ergänzen, im Fall von Afghanistan, wir afghanische Ortskräfte zurückgelassen haben, für deutsche Behörden, für die Bundeswehr dort gearbeitet haben, die Knochen hingehalten haben und die mit einem pauschalen Aufnahmestopp jetzt einfach gesagt würden, ne, Mittelfinger in deren Gesicht, wir holen eh schon viel zu wenig von denen rüber, die gelten da als Taliban-Verräter und sind dort einfach ihrer Situation ausgesetzt, was eh schon fürchterlich ist, aber ein Aufnahmestopp wäre nochmal viel mehr Mittelfinger in deren Gesicht. Wahnsinn.
Also zunächst einmal, die da sind, nehme ich dafür nicht in Sippenhaft, sondern ich habe eben ganz ausdrücklich gesagt, dass die meisten von denen völlig problemlos hier in Deutschland leben.
Es geht um andere Menschen aus Syrien und Afghanistan.
So, ich sage nur auch gleichzeitig, wir können im Augenblick nicht noch mehr aufnehmen. Es geht einfach nicht. Wir haben zurzeit fast 1 Million Syrer in Deutschland. Bei einer Bevölkerung in Syrien von 25 Millionen. Sind 1 Million in Deutschland. Wir haben 400.000 Afghanen in Deutschland. Bevölkerungszahl Afghanistan habe ich nicht im Kopf. Es gibt kein zweites Land auf der Welt, das auch nur annähernd proportional zu seiner Größe eine solche große Zahl von Flüchtlingen aus Syrien und aus Afghanistan aufgenommen hat wie Deutschland.
Moment, Moment. Was ist da mit den 3,5 Millionen Syrern in der Türkei? Was ist mit den 1,5 Millionen Syrern im Libanon, ein Land mit 5,5 Millionen Einwohnern? Ja. Nein, dieser Satz, den er da gesagt hat, kein anderes Land hätte so viele syrische Flüchtlinge aufgenommen, syrische und afghanische Flüchtlinge aufgenommen wie Deutschland im Verhältnis zu deren Population, ist schlicht und einfach falsch. Ist schlicht und einfach falsch. Da ist der Mann genauso schlecht informiert wie in Sachen EU-Recht.
Es geht jetzt einfach nicht mehr. Und ich habe eben einen kurzen Hinweis auf die Schulen gegeben. Schauen Sie mal an, was in den Schulen los ist. Und zwar insbesondere in den großen Städten. Schauen Sie mal ins Ruhrgebiet. Es gibt Bildungsforscher, die sagen, 30% Kinder, die die deutsche Sprache nicht können, zieht eine Klasse mit. Spätestens mit 50% kippt die Qualität des Unterrichts. Im Ruhrgebiet haben wir Schulklassen in der Grundschule mit bis zu 90% Kindern, die die Sprache nicht können. Was macht das mit diesen Kindern? Wir verlieren eine ganze Generation von Kindern, die wegen der großen Zahl der Flüchtlinge nicht mehr richtig unterrichtet werden können. So, und deswegen ist jetzt der Punkt erreicht, wo wir sagen müssen, stopp, es geht nicht mehr. Und das betrifft jetzt nicht nur Afghanen und Syrer. Betrifft im Grunde genommen alle diejenigen, die zu uns kommen. Wir brauchen geregelte europäische Verfahren. Und ich werde im Übrigen heute Nachmittag, ich habe heute Mittag das versucht, da war sie in Sitzung, aber ich werde heute Nachmittag...
Ja, wussten die wenigsten sicherlich bisher, die Geflüchteten, die vor Krieg, vor Bomben, vor radikalisierten Islamisten, vor den fucking Taliban fliehen, die sind schuld, dass es in Deutschland zu wenig Lehrer gibt. Ja. Mhm. Danke, Herr Merz. Was ist nochmal Ihr Konzept in Sachen Bildung? Ja, was ist nochmal Ihre Kritik beispielsweise daran, dass Kommunen unterfinanziert sind, dass die Unterbringung häufig problematisch läuft? Wann genau hat eigentlich Friedrich Merz kritisiert, dass die Mittel, die Bundesmittel für Integrationskurse von 1,1 Milliarden auf 500 und noch was Millionen halbiert wurden? Wann war das? Hab das nicht mitbekommen. Oder dass humanitäre Hilfe gekürzt wird oder dass Entwicklungshilfe nur schön gerechnet wird und de facto gekürzt. Wann war das? Habe ich wahrscheinlich überhört. Passiert schon mal. Ja, ganz bitter. Ein wirklich desolater Auftritt, komplett von den Fakten frei, entgegen dem, was politisch möglich ist, entgegen dem, was rechtlich möglich ist, unglaubwürdig entgegen dem, was ökonomisch vernünftig wäre. Das war wirklich, also deswegen musste ich es auch zeigen, weil natürlich diese Pressekonferenz als Teil von Merz, ich schicke sonntags mein Newsletter, ich treffe dienstags den Kanzler und spreche dann auf dieser Pressekonferenz dazu und haue meine Forderungen einfach raus und mache Stimmung, kurz bevor im Osten gewählt wird, ja, einfach super relevant war. Damit haben wir die Themen der Woche besprochen. Jetzt gibt's Zeit, ich habe extra ein bisschen mehr Zeit eingeplant, für eure Fragen. Wenn ihr Fragen habt, ob nochmal betreffend die Wahlen, die Konjunkturdaten, Wirtschaft im Allgemeinen, haut die gerne jetzt in den Chat. Es gibt keine falschen Fragen, es gibt auch keine blöden Fragen, haut die gerne einfach raus. Wenn ihr die zwischenzeitlich mal in den Chat geschrieben habt, bitte nochmal rauskopieren und nochmal jetzt rein. In der Zwischenzeit möchte ich euch darauf hinweisen, dass am morgigen Dienstag schon wieder ein neues Interview gibt, und zwar mit der Ökonomin Maike Sippel vom Club of Rome über nachhaltige Ökonomie, und am Donnerstag um 15 Uhr mit Philosoph Julian Niederrümelin. Jung und Naiv ist also zurück aus der Sommerpause, und die ganzen Formate bei Jung und Naiv gibt es natürlich nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, seht ihr jetzt eingeblendet oder in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt, und der Dank des ganzen Jung- und Naiv-Teams ist euch aber sowas von gesichert. So, having said that, Jascha fragt, Ölkrise und Inflation in den 70ern, was wäre deiner Ansicht nach deine sinnvolle wirtschaftspolitische Reaktion gewesen, angenommen die Zentralbanken hätten nicht mit Zinsschocktherapie reagiert? Ja, sehr richtig, erstmal diese Zinsschocktherapie nicht zu machen, und dann gibt's eigentlich die gleichen Maßnahmen, wie wir sie jetzt auch schon hatten, nämlich investieren in unabhängig zu werden von eben diesen fossilen Energien, Öl und Gas, dass die teurer werden, in Energieeffizienz, in Alternativen, in andere Herkunftsquellen. Das wäre sehr sinnvoll gewesen. Auch fand ich ja den Vorschlag der konzertierten Aktion sehr, sehr gut. Der hat leider nicht getragen, aber das wäre sinnvoll gewesen. Ein einmaligen Kaufkraftausgleich statt Lohnerhöhungen wäre ökonomisch gesehen, vielleicht nicht gewerkschaftlich gesehen, aber ökonomisch gesehen die bessere Antwort, dass man auf einen einmaligen Preisschock mit einer einmaligen Kaufkraftausgleichen reagiert und nicht mit dauerhaften Lohnerhöhungen. Dann hätte man wahrscheinlich gar nicht so das Thema mit den höheren, teureren Dienstleistungen jetzt, zumindest nicht in der Maße. Ja. Ansonsten habe ich dieses Thema on Detail behandelt in meinem Buch Teuer, wenn das interessiert, ist 23 rausgekommen, behandelt die Inflation und hat jetzt retrospektiv auch recht behalten, nämlich es ist ein Preisschock, der bald wieder vergeht. Here we are. Wie kann man der privaten Wirtschaft genug Sicherheit geben, wird gefragt, dass sie nicht mehr für schlechte Zeiten sparen, anstatt zu investieren? Ja, einfach die Wirtschaft mal ein paar Jahre die Wirtschaft mal wieder ankurbeln vor allem, dass Optimismus herrscht, dass die Auftragsbücher voll sind, und dann kommt die Sicherheit von ganz alleine, würde ich sagen. Ein bisschen sparen, ein bisschen zurückhalten wird es bei den Privaten immer geben. Wenn man denen noch Rechtssicherheit gibt und Planbarkeit für größere Investitionsprojekte und Forschung, dann geht da natürlich noch viel, viel mehr. Ja. Aber erstmal nicht so eine Wirtschaftsentwicklung wie jetzt in den letzten 4-5 Jahren. Wenn die Schuldenbremse ganz weg ist, gäbe es ja keinen Mangel an Geld, sondern was beschränkt ist, wäre die Arbeitskraft. Würde es den Wert von Arbeitskraft aufwerten und Reiche unwichtiger machen? Ja, sehr wichtiger Punkt. Genau richtig. Geld ist nicht knapp, Arbeitskraft aber schon. Und wenn wir das so betrachten, dann muss man eben Steuerpolitik und all das nicht so machen, um Steuereinnahmen zu maximieren, sondern um Gerechtigkeit herzustellen und die Wirtschaft voll auszulasten. Und ja, Arbeitslosigkeit ist eine Verschwendung von Ressourcen. Denn das sind ja Talente, das ist ja Arbeitskraft, die hätte genutzt werden können, um Wohlstand herzustellen. Aus ökologischer Perspektive kann man das nochmal anders sehen. Da ist dann die Frage, wofür würde das genutzt werden? Für welche Art von Produktion, mit welchen Emissionen etc., Umweltbelastungen? Aber rein ökonomisch ist Arbeitslosigkeit eine Verschwendung von Ressourcen. Und die Schuldenbremse ist blind für diese Art von Verschwendung von Arbeitskraft. Ja. Was sagst du zu den angekündigten Werksschließungen von Volkswagen? Habe ich gesehen, eben nicht mehr en Detail reingelesen, aber ist natürlich bitter. Und für ein exportorientiertes Land wie Deutschland, wo eben Autos einen riesigen Anteil daran gemacht haben, eine Hiobsbotschaft. Ja, nehmen wir in die nächste Woche nochmal mit rein ins Briefing. Warum wird die Inflationsrate bei 2% gehalten, nicht bei 2,1 oder 1,9%? Ja, ganz praktisch ist es egal, ob es 1,9, 1,8, 2 oder 2,1% sind, wird eh ja, also geschätzt. Ne? Man kann das eh nicht ganz genau sagen. Ist ja ein repräsentativer Warenkorb, der da gemessen wird. Die Messung ist schräg, dann ist häufig zum Beispiel, wenn es Qualitätsverbesserungen gibt, wenn ein iPhone jetzt mehr kann, aber teurer ist, wie viel ist jetzt reine Preiserhöhung, wie viel ist Qualitätsverbesserung, schwierig zu sagen. All diese Fragen sind schwierig zu klären. Wichtig ist nur, dass es ein Ziel gibt, das leicht positiv ist, damit man nicht in die Deflation rutscht und dass alle Länder es im Gleichschritt erreichen. Also nicht einige 8 und einige minus 4 um dann im Durchschnitt bei 2 zu landen, sondern alle exakt bei 2. Denn sonst hat das Land mit hoher Inflation und das Land mit niedriger Inflation verändern ihre Wettbewerbsfähigkeit massiv. Das eine wertet intern auf, das andere ab. Intern bedeutet, der Euro-Wechselkurs ist ja für beide Länder gleichgültig, nur wenn die Produkte in dem einen Land teurer werden, dann hat es eben international dann viele Nachteile. Ja. Was passiert in Thüringen, wenn sich keine Regierung bildet? Kann ein Bundesland unregierbar sein? Es kann ja eine Minderheitenregierung geben. Mal schauen. Ist natürlich theoretisch noch möglich. Aber ist auch medial sehr viel Druck drauf, bei der CDU sehr viel Druck drauf, als dass ich nicht glaube, dass sie das eingeht. BSW würde es noch am ehesten zutrauen, dass sie das blockieren, wenn die nicht von der CDU genug angeboten bekommen. Ist bei den niedrigen Preisen für fossilen Brennstoff auf eine Reduzierung der Förderung durch die OPEC zu erwarten? Ja, das kann immer wieder sein. Also OPEC macht das ja regelmäßig, die Mengen zu kontrollieren, um die Preise zu steuern, damit die dann die Profite maximieren. Wann immer die OPEC dann die Fördermengen reduziert, ist das fürs Klima natürlich gut, weil Öl im Boden gelassen wird. Ne? Für die Verbraucher unter Umständen nicht. Wenn die immer noch Öl brauchen und schmalen Geldbeutel haben, wird deren Kaufkraft geschmälert. Naive Frage, um bei gegenwärtigem Geldverständnis Schulden in notwendigen Größenordnungen zu machen, müsste Deutschland prinzipiell nur den Wechselkurs stabil halten, also nur begehrt im Ausland bleiben? Die Frage ist jetzt nicht ausreichend definiert, um zu wissen, was du damit genau meinst. Also wenn Deutschland jetzt natürlich deutlich mehr Schulden machen würde, deutlich mehr wachsen würde, vielleicht sogar ein kleines bisschen Inflationsdruck hätte, dann würde der Euro vielleicht abwerten und das ja würde dann auch andere Länder treffen. Aber diese Wechselwirkungen von Schuldenhöhe, Wachstum und Wechselkurs, da gibt es kein ökonomisches Modell, was die 1:1 vorhersehen kann. Wenn ja, könnte man damit sehr viel Geld verdienen. Warum geht das nicht? Weil es ja nun mal so ist, dass die Wechselkurse durch Angebot und Nachfrage, durch Herdentrieb an den Finanzmärkten zustande kommen und von den Fundamentaldaten entkoppelt sind. Ich wäre sehr dafür, die an Fundamentaldaten wie Zinsdifferenz, noch besser Inflationsdifferenz oder Lohnstückkostendifferenz zu koppeln. Dafür könnten die Zentralbanken kooperieren und dann hätten die internationalen Märkte nicht mehr die Möglichkeit, permanent die Wechselkurse zu verzehren und Importeure und Exporteure über Nacht die Wettbewerbsfähigkeit zu rauben oder zu schenken. Das wäre sehr sinnvoll. Dazu habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Aber davon ist man meilenweit entfernt. Wäre wegen des Klimawandels eine Subsistenzwirtschaft eine Lösung, in der wir das produzieren, was wir wirklich brauchen und den Rest der Zeit einfach frei haben? Das ist marktwirtschaftlich sehr, sehr schwer umzusetzen. Das ist so ein bisschen das, was Ulrike Herrmann ja in ihrem Buch beschreibt. Die nennt es dann Kriegswirtschaft, aber eigentlich ist es eine Subsistenzwirtschaft, indem man eben zwangsmäßig an den Klimazielen oder reduzierten Emissionen festmacht, was noch produziert wird und was nicht. Es hätte sehr viele Probleme auf dem Weg dahin, sehr viel Arbeitslosigkeit, sehr viel Bankpleiten etc. Ist immer einfach gesagt, Subsistenzwirtschaft, aber ja, sehr schwierig umzusetzen. Ich glaube, es ist politisch unmöglich und ökonomisch sehr, sehr schwierig. Es gibt ökonomisch bessere Wege, die politisch auch tragbarer sind. Ja. So. Gut, ihr Lieben. Damit würde ich sagen, belassen wir es für diese Woche. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt für diese Sendung. Wenn euch gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne seinen Freunden und Bekannten weiterschicken, die die Ostwahlanalyse interessieren könnte. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, seht ihr in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Wer Jung und Naiv im Juli unterstützt habt, seht ihr gleich nochmal im Abspann. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bleibt uns gewogen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.